Herzlich willkommen zur 921. Ausgabe des Sneak Pods. Wir sitzen hier in unserer Podcast-Mansion und schauen auf den Sonnenuntergang. Heute sprechen wir über den Film Outcome. Entschuldigen möchte sich heute Abend Robert Krüger.
I'm sorry.
Und gerade noch seine Putzfrau gebodyslammt hat Stefan Giesberg.
Guten Abend!
Warum tust du so?
Die Putzfrau hat bodyslammt?
Nein, das war eine
von diesen Sachen, die
der Anwalt immer sagt, wenn er weg muss.
Ja.
Wenn er irgendwelche Promis ihn anrufen. Tom Hanks hat gerade seine Putzfrau gebodyslammt.
Okay, ja, du hast uns den Film. Christoph ist nicht dabei, das hat er ja letzte Woche angekündigt.
Genau.
Und er hat es wahrgemacht und jetzt sitzen wir hier alleine.
Hat er uns einfach allein gelassen.
Hat er uns hängen lassen.
Aber das kriegen wir hin.
So wir machen das, wenn ich esse. Wir haben eben schon mal grob überschlagen.
Ich habe die Themenliste angeguckt und da ist da so Zeiten dran gehängt. Das war wieder mal, mal sehen, wie das wird und wie das zu deiner Schätzung passt. Wir werden die jetzt mal nicht verraten.
Ich hab's ja zum Glück nicht vorher aufgenommen. Wenn wir dran denken, können wir es ja am Ende erzählen.
Ja.
Okay, also Outcome, worum ging es?
Ja, Outcome ist auf Apple TV, so heißt es, glaube ich, der neueste Film von Jonah Hill. Ist eine, wie sagt man, eine Dark Comedy, würde ich sagen. Und so ein bisschen Hollywood-Insider-Komödie. Hauptfigur ist der von Keanu Reeves gespielte Reeve Hawk, der ein Hollywood-Schauspieler, sehr erfolgreich, sehr beliebt, seit Kindertagen schon als Kinderdarsteller aufgetreten, Everybody's Darling, so im Grunde, zumindest was seine öffentliche Person angeht, relativ so von der Wahrnehmung her wie der echte Keanu Reeves, der ja in Wirklichkeit in Hollywood auch so als der nicest person around bezeichnet wird. Und hier gibt es aber sozusagen ein dunkles Geheimnis dahinter, denn Reeve Hawk ist eben nach außen hin absolut skandalfrei und der netteste von allen. Aber wir lernen dann relativ schnell, dass er wohl auch dunkle Seiten haben kann. Zumindest erzählen uns das seine besten Freunde Xander Alexander und Kyle Applebaum, gespielt von Matt Bomer und Cameron Diaz. Und ist sein Anwalt von Jonah Hill, der hier auch Regie führt, gespielt, den man auch übrigens kaum erkennt. Er hat sich einen absurden Bart, ich weiß nicht, hat er sich den wachsen lassen oder dran geklebt? Für mich sah der dran geklebt aus.
Ganz am Schluss kamen doch noch so Familienfotos im Abspann. Und da hat er halt den gleichen Bart.
Ha, okay. Naja, also Jonah Hill spielt seinen Anwalt, Ira. Und der ruft ihn dann irgendwann an und sagt ihm, da ist ein Video aufgetaucht. Und also beziehungsweise jemand droht mit einem Video und mit der Veröffentlichung, aber man weiß nicht, was da drin ist in dem Video. Man weiß nur, hier Video, kompromittierendes Material.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, wer ist das und mit was wollen die ihn erpressen? Aber so richtig gibt es erstmal keine Erpressung, sondern erstmal gibt es nur diese Drohung mit diesem Video. Und deshalb kommt der Anwalt auf die fantastische Idee, er könnte doch mal auf so eine Entschuldigungstour gehen und allen Leuten, denen er irgendwie Unrecht getan hat, da mal hingehen und mit denen reden und sich bei denen entschuldigen und bei der Gelegenheit mal so ein bisschen vorfühlen, ob er irgendwo das Gefühl kriegt, der ist das jetzt, der steckt da dahinter oder die steckt da dahinter.
Mhm.
Und ja, dann kriegen wir halt eine Liste, also er sagt dann irgendwie erstmal so, ja, dann der und der, so die drei Leute und so, und dann gucken ihn die anderen irgendwann so an, so, Liste ist noch ein bisschen länger, bleib mal realistisch, weil es gab wohl auch Phasen in seinem Leben, wo er Drogen genommen hat und so weiter, was aber immer von seinem Anwalt, diesem Ira, der Jonah Hill-Figur, offensichtlich in den Vor-Internet-Zeiten entweder mit irgendwelchen miesen Methoden oder mit einem Koffer Geld oder sonst wie aus der Welt geschafft wurde, sodass die Weste in der Öffentlichkeit reinblieb und das ist jetzt in Internetzeiten ist das nicht mehr drin, das geht nicht mehr. Und genau, und jetzt ist dieser Film eine Tour durch seine Vergangenheit, wo er versucht, irgendwie Dinge ins Reine zu bringen. Anfangs nicht ganz freiwillig, dann vielleicht irgendwann vielleicht doch ein bisschen mit mehr Engagement oder auch nicht. Und ja, und eben der Frage, ob er das entweder rauskriegt oder ob man das irgendwie abwenden kann, dass er am Ende, das droht ja schlussendlich, dass er gecancelt werden könnte, wenn dieses Video an die Öffentlichkeit kommt und ihn vielleicht ruiniert.
Ja.
Genau, das ist die Story.
Wie fandst du das?
Soll ich zuerst?
Mir egal, ich kann auch anfangen.
Ja, mach ruhig.
Ich hatte wenig Spaß, muss ich sagen.
Weil?
Weil er ja als Komödie vermarktet wird oder schwarze Komödie und ich fand's halt überhaupt gar nicht lustig. Also gar nicht. So, ja, wir haben eben über diesen Drew Barrymore die Situation und dann gibt's noch hier Marty Scorsese, das ist auch ganz lustig, aber der Rest ist halt einfach unpassend und ich glaube, mein größtes Problem war das Casting diesmal. Keanu Reeves, der ist halt einfach der netteste Mensch Hollywoods. Dem nehme ich nicht ab, dass er vermeintlich nett ist und ein dunkles Geheimnis hat. Das kann der nicht spielen. Das glaube ich ihm nicht.
Ich glaube, da bin ich
das
bei dir.
Das hat so überhaupt nicht funktioniert für mich. Also das fand ich
ich weiß, was du meinst.
Langweilig, ärgerlich, so, ja, nee, ich glaub's nicht. Also weißt du, so diese ganze was so ein Film dann manchmal schafft, dass man glaubt, man ist jetzt wirklich dabei, obwohl man natürlich intellektuell weiß, da steht hier eine Kameracrew da rum und da hat jemand Beleuchtung gesetzt und da hat jemand das gemacht und so weiter. Und die reden jetzt einen Text, den sich jemand ausgedacht hat, aber in 98% der Fälle schafft man es ja dann doch so reinzukommen, dass man das für echt empfindet. Und hier, ich hab's nicht geschafft. Ich war so gelangweilt und verärgert und
also ich gehe damit. Ich glaube schon, dass Keanu Reeves das gut gespielt hat, aber die Besetzung ist falsch. Da bin ich bei dir. Und vor allen Dingen auch das Skript kriegt das nicht vermittelt. Also es gibt eine einzige Szene, das ist aber auch erst nach einer Stunde und der Film ist nur eine Stunde 20 lang oder sowas.
Ja, der war angenehm kurz und trotzdem habe ich dreimal unterbrochen, glaube ich. Und
aber nach einer Stunde, ich habe extra nachgeguckt, 59, 45 oder irgendwie sowas, gibt es eine Szene, wo er mal, jetzt hätte ich beinahe Meg Ryan gesagt, nein, die andere, Cameron Diaz, anbrüllt oder so. Das ist so ein Ausraster, da sitzen sie irgendwie auf seiner Veranda und
da müssen wir auch gleich noch drüber reden.
Pöbelt sie an.
Mhm.
Und das ist die einzige Stelle, wo er mal einen dunkleren Charakterzug wirklich zeigt. Ja, alles andere ist nur Behauptung. Alles andere ist nur Geschichte, die wir erzählt, aber nicht gezeigt kriegen. Ja, er hat da früher Drogen genommen, da war er ganz schlimm und da war er die so behandelt und die so behandelt und alles war irgendwie schlimm und er war quasi ein Arschloch zu allen und so weiter. Und das kriegen wir ganz viel behauptet, aber nichts davon kriegen wir gezeigt. Immer wenn wir ihn sehen, ist er irgendwie echt nette Type, so, ja?
Ja.
Auch zu Fans und so weiter. Und klar, er ist manchmal genervt und am Anfang diese Unsicherheiten und dieses ständige, er holt dauernd sein Handy raus und googelt seinen eigenen Namen, um zu gucken, ob die Story schon gedroppt ist und ob das Internet mittlerweile der Meinung ist, dass er eine fürchterliche Person ist. Dann sehen wir immer seine Google-Suchen und wie er da so drüber scrollt und guckt, was die Top-Treffer sind. Das ist echt ganz, ganz nett gemacht. Und wir sehen diese Insecureness, wenn er dann auch irgendwie so einer dem Fernsehmoderator hier, Van Jones, den interviewt, der übrigens auch so eine, was, MeToo, da will ich nichts Falsches sagen, der hatte auch irgendwas am neulich, so einen Skandal. Der interviewt ihn und dann sagt er irgendwie vorher vorneweg, er soll unbedingt das mit den Oscars erwähnen und so weiter. Es ist so ein bisschen cringe, aber das ist irgendwie alles noch verpackt als der sieht seine Karriere davon schwimmen und ist jetzt super insecure, was sein eigenes Standing in der Welt angeht.
Ja, fand ich auch glaubwürdig, weil er wird ja so aufgebaut, als der hat bis vor ganz kurzem sich dauernd zugeguckt, Heroin, irgendwas, keine Ahnung, genommen. Und
genau, aber auch das sehen wir nicht, ne?
Genau, und jetzt ist er clean und jetzt kriegt er halt zum ersten Mal so die volle Breitseite von allem ab, ohne sich in irgendwelche Drogen flüchten zu können. Und dass man da vielleicht ein bisschen unentspannter ist mit dieser Welt, wenn man das lange nicht geübt hat, ist ja total verständlich. Und deswegen fand ich das auch sehr, sehr passend, wie er da dargestellt wurde.
Genau, aber auch da war er nicht arschlochig. Da war er vielleicht ein bisschen seltsam, aber da war er nicht arschlochig irgendwie.
Genau, nee, er war halt unsicher.
Ja, genau. Genau, und deshalb gehe ich da voll mit dir, weil der Film zeigt es nicht. Der zeigt es einfach nicht, dass er ein Arschloch gewesen sein kann.
Genau.
Und gut, am Ende, jetzt kann man natürlich darüber reden, was am Ende rauskommt, oder beziehungsweise wollen wir jetzt hier nicht darüber reden, was am Ende rauskommt, was in dem Video drin ist.
Ich habe schon wieder vergessen, ich könnte nicht mal drüber reden.
Ich sag mal so, das wäre jetzt ein Spoiler. Ich sag nicht, was in dem Video ist. Aber gut, in Amerika killt es da, ja, ich will's nicht, ist egal.
Bei einem Mann doch nicht.
Ja, wahrscheinlich, ist egal. Lassen wir es offen. Die Sache ist ja trotzdem okay, jetzt könnte man irgendwie am Ende des Films rückblickend feststellen, naja, ist doch kein Arschloch. Und wir sehen ja auch, wie er jetzt in dem Film sozusagen,
aber am Ende also nicht was das ist denn das, ist. Was ist das, aber, das für ein Film? Sie bauen jetzt 80 Minuten jemanden auf, boah, der ist kein Arschloch, boah, der ist eigentlich voll nett, boah, der ist kein Arschloch, um am Schluss zu enthüllen, boah, das ist kein Arschloch. Was ist das für ein Film?
Genau. Aber die Behauptung steht ja trotzdem. Also der Film sagt uns ja nicht, du, wir haben dich alle verarscht, wir haben dir alle nur behauptet, dass du ein Arschloch gewesen wärst in der Vergangenheit, sondern die Behauptung ist ja real. Also die sagen ja alle, du warst früher ein Arschloch. Aber wir kriegen das nicht zu sehen, wir können das nicht greifen, wir glauben das einfach nicht. Weil wir nichts davon sehen, also klar, wir kriegen irgendwie, dass die Mutter erzählt uns dann mal irgendwie, ja, du bist dann irgendwie und ich habe das und das alles für dich aufgegeben. Und ja, weiß ich nicht, es gibt oder hier Martin Scorsese sagt irgendwie, jetzt hätte man anrufen können oder so, ja, aber
okay. Das am Schluss aufgelöst wird.
Oh Mann. Hätte ja mal anrufen können. Fantastisch. Und da müssen wir über Jonah Hill reden. Jonah Hill hat ja so eine Thematik mit gecancelt sein, werden, Angst davor haben, gerade selber verarbeitet. Es gab ja so bisschen seltsame SMS-Nachrichten, die er da an seine Ex-Freundin öffentlich gemacht hat, die er ihr geschickt hat. Da war jetzt nichts strafrechtlich Relevantes bei, aber ein bisschen weird, um es vorsichtig auszudrücken, ist es schon, was er da geschickt hat. Aber und er hat ja diesen Film über seinen Therapeuten gemacht und auch öffentlich gemacht, dass er da ganz viel so Anxiety, so Angstzustände, Body Acceptance Problematiken, weil er ja eben so übergewichtig war als jüngerer Mensch und dann da sehr viele Probleme, sag ich mal, hatte und das für sich irgendwie scheinbar bewältigt hat. Der hat ja dann auch radikal abgenommen irgendwie, wahrscheinlich ist das irgendwie auch ein Faktor gewesen. Ich will da jetzt nichts rein oder ihm in den Mund legen. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Aber so dieses Thema, wie stehe ich in der Öffentlichkeit da? Habe ich Angst davor, dass ich gecancelt werden könnte? Wie funktioniert in Hollywood das Management meiner Persona? Und ich glaube, er hat in irgendwelchen Pressetexten auch behauptet, sozusagen seine Rolle wäre, und diese Rolle ist völlig krass, überdrehter Anwalt, der irgendwie der Meinung ist, er kann alles wegmachen. Können wir gleich noch ein bisschen in die Details einsteigen. Den hätte er basierend auf Anwälten, die er kennengelernt hätte, und er hätte die Echtweltfiguren quasi zurückgedreht für die Rolle. Und dann mit dieser Aussage denkt man sich so, okay, wenn das wahr sein sollte, wow, was laufen da für Leute rum in dieser Branche? Denn er spielt eben diesen Anwalt, der quasi so der Ausputzer ist für die öffentliche Figur des Schauspielers und irgendwie so die ja, bei Donald Trump wäre es der Hush Money Case, so, ja, sowas quasi, der Fixer, der das irgendwie hier wieder hinbiegt. Und ist natürlich völlig überdreht, die Figur, aber sie frisst halt jede Szene, in der sie drin ist. Es wird schon irgendwie auch zu so einer Jonah Hill Show, ne? Weil der ist, der reißt schon alles an. Der ist
schon zentral. Ja. Also mal abgesehen von den Cameos oder, nee, sind ja nicht richtig Cameos, also Drew Barrymore oder auch Scorsese finde ich auch irgendwie grandios besetzt.
Ja, fantastisch.
Ja,
auch Roy Wood Jr. und die anderen beiden Damen, jetzt komme ich gerade nicht auf ihren Namen und habe meinen Tab zugemacht. Das war jetzt sehr schlau, egal, red du mal weiter. Ja, aber auch kriminell unterverwendet, also
ja, natürlich, also
die Scorsese als so als Cameo, okay, ja, aber er hat wenigstens zwei schöne Szenen,
ja,
die er spielt seinen alten Manager und das ist die erste Entschuldigungsszene, wo er hinfährt und die erste Person, bei der er sich entschuldigt, und dann trifft er eben diesen alten Manager, der von Scorsese gespielt wird, der sitzt da und benutzt irgendwie eine Bowlingbahn als sein Büro und scheint da mehr oder minder in dieser Bowlingbahn zu leben.
Ja, ganz seltsam. Und ist auch ganz leise, also irgendwie kein Lärm oder so, kann ganz entspannt da telefonieren.
Ja. Und das ist regelrecht herzlich. Also sowohl die Figur Scorsese als auch die Beziehung zwischen den beiden, wie die so miteinander reden. Und das ist toll gespielt von Scorsese, finde ich auch. Und es ist lustig in der zweiten Szene, wo er ihn wieder da am Ende nochmal mit ihm spricht. Und da dachte ich, okay, wenn es so weitergeht mit diesen Entschuldigungen, dann kann das was werden noch. Ja, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen meine Probleme mit dem Film hatte. Aber das wird, wenn er dann zu seiner Mutter fährt, die ist zwar lustig, die Szene mit seiner Mutter, weil man erst nicht weiß, was da genau passiert, und wenn man es dann erfährt, ist es so ein bisschen so ein Knalleffekt. Aber es ist auch schmerzhaft irgendwie. Und ja, und man merkt dann, dass der Film nicht zusammenhält und dass er keine richtige Richtung hat irgendwie. Aber diese, es gibt so eine Szene, in der Jonah Hill-Figur versammelt dann so wie in so einem, jetzt fallen mir schon wieder nur so Trump-Vokabeln ein, so der War Room, so eine Truppe von Leuten, die ihm helfen sollen. Und dazu hat man halt eine Anwältin, die so sich auf MeToo-Fälle spezialisiert hat, für den Fall, dass in dem Video rauskommen sollte, dass es so ein MeToo-Fall ist. Und dann hat man noch einen Schwarzen und dann hat man noch eine Asiatin. Und dann kommt ein sehr lustiger Gag, den ich nicht spoilern will, warum da kein Jude sitzt. Harte Nummer, aber vermutlich leider in der amerikanischen heutigen Dings was Wahres dran. Da sind gute Gags drin, aber da sitzt dann halt irgendwie diese ganzen Schauspieler und die tauchen im Grunde nur einmal auf. Die werden da versammelt, um für diesen Gag verheizt zu werden. Und es sind ja eben wie zum Beispiel.
Vielleicht war das so welche, wo man sagt, okay, zwei Drehtage könnt ihr haben oder einen und dann alles klar, wir treffen uns morgens da, los, bum, 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 alles durchgedreht und danke. Also ja, so wirkt das für mich
ein bisschen. Ja, das, ja. So, also ja. Ich fand die unterverwendet und irgendwie dann.
Ja.
Nur so, um eben die Namen mit in den Cast-Build reinschreiben zu können.
Ja.
Und Jonah Hill ballert halt lauter so One-Liner raus. Er muss ja ständig immer weg, weil irgendein anderer Star gerettet werden muss, eben weil Charlie Sheen das und das gemacht hat, weil Tom Hanks seine Putzfrau gebodyslammt hat und so. Und da sind natürlich schon eine Menge Kracher dabei, was der so immer erzählt, und dann sein Büro ist gepflastert mit irgendwelchen Bildern von Kanye West über Kevin Spacey, über was weiß ich, die Clintons. Das sind schon sehr lustige.
Ja, auch die Sachen Bilder auch von den Clintons waren ganz schön ulkig.
Ja, aber da denkst du dann auch so, okay, ist er jetzt ist er jetzt gut in seinem Job oder nicht? Weil Kevin Spacey, das hat ja jetzt nicht so funktioniert. Kanye West weiß ich auch nicht, so ein bisschen nur so, ja. Irgendwelche Leute finden ihn noch toll, aber so die große Masse hat ihn eigentlich abgehakt. Also so, wenn das alles so seine Kundschaft ist und Leute vorm gecancelt werden schützen, ist sein Job, dann hat er bei Kevin Spacey versagt, würde ich sagen. Aber dieses Porträt hängt da trotzdem so riesengroß im Flur. Wusste ich jetzt nicht, wie ich das jetzt
vielleicht
deuten
ist
soll.
Vielleicht ist es nur ein Gag. Vielleicht ist es einfach nur ein
ja.
Gag. Ja, aber ich fand's also mühsam alles. Und dann, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Haus, was er da hat, was sehr schick aussieht und eine tolle Lage hat, aber dann auch wieder hart aussieht wie so ein Studio, gerade dieses Sonnenuntergang-Licht.
Ja, das ganze Ding ist quasi wie hier Mandalorian und so in so einem vor so einer LED-Wand gedreht worden. Fast der ganze Film ist vor so einer 180 Fuß LED-Wand gedreht worden.
Das erklärt's, aber ich hatte nämlich immer so das Gefühl so, Leute, das Meer ist ganz schön nah dran. Also so viel zu nah, wenn da irgendwie einmal ein Windchen mitkommt, dann steht dir nämlich das Wasser schon im Wohnzimmer. Also so wie die Perspektive. Fandst du nicht?
Auf das Meer habe ich nicht geachtet. Ich fand die Farben.
Und das Meer war halt so, wenn der da runtergefallen wäre und sich ausgestreckt hätte, dann hätte er mit dem Kopf fast ertrinken können. So nah war das.
Ja. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe nur mal auf die Farben geachtet. Und das muss ich sagen, der ganze Film von den Farben hat er mir geil gefallen. Die Sonnenuntergänge, die waren so sonnig, also der ganze Film war so intensiv und dann diese Szenen mit Scorsese in dieser lila, pink, dunkelblau beleuchteten Bowlinghalle, die auch wahnsinnig bunt und
super, aber auch so konsequent.
Ja, genau, konsequent, ja. Und dann gibt's so eine Szene, wo er Jonah Hill mit seinem Sohn trifft in der Tiefgarage irgendwie. Oder wegfahren, weg zum Auto bringt und der fährt dann weg. Und da habe ich dann nochmal drauf geachtet, in dem Moment, wo das Auto wegfährt, habe ich geguckt, warum ist das alles so grün? Ja, die Neonröhren an der Decke, die leuchten einfach in einem Grün-Weiß. So, warum auch immer da einer grüne Neonröhren aufhängen würde. Aber so ist es halt in dem Augenblick. Und dadurch hat diese Tiefgarage dann auch wieder so eine Atmosphäre, weil die so in dieses seltsam unnatürliche grüne Licht getaucht ist. Mhm. Und das macht der Film ganz oft, dass er sich so für eine Farbe entscheidet. Also die Kameraarbeit fand ich an sich cool und das Color Grading, ich weiß nicht, ob es dem Film jetzt hilft oder nicht, oder ob ich es einfach nur Style fand, aber ich fand's Style. So, ich fand's irgendwie
auf jeden Fall Style,
geil aus. Also,
ja, ich glaube, hätte ich mich vorher nicht schon so geärgert oder gelangweilt oder weiß ich nicht, frustriert, dann hätte ich da, glaube ich, viel Spaß haben können. Eben dieses darauf achten, so, oh, guck dir den Look an und das und boah, sieht das cool aus, aber ja, wie es halt manchmal so ist, du guckst einen Film und denkst dir so, oh, das ist einfach nur scheiße und dann suchst du halt nicht mehr nach den Sachen, die eigentlich cool sind, sondern du suchst halt dann auch nach den Sachen, die dich ärgern. Und so ging es mir jetzt leider vorgestern oder ja, am Sonntag habe ich ihn geschaut und ja, ich weiß schon wieder gar nichts mehr.
Ah, nee, also ist ein bisschen schade. Auf den Positivseiten würde ich wirklich sagen, sieht gut aus. Keanu Reeves spielt das gut, aber hat gegen das Skript keine Chance.
Ja, und auch gegen das Casting. Also tut mir leid.
Ja, und na, wobei die Idee quasi den so anti zu casten oder halt passend zu casten, so das öffentliche Bild dieser Figur ist genau das gleiche öffentliche Bild wie das, was wir von Keanu Reeves haben. Oder eben zu sagen, ja, das öffentliche Bild, was wir von Keanu Reeves haben, passt nicht zu der Figur, die er da spielt. Und es deshalb so bewusst anti zu setzen, weil der Film ja auch ein Metakommentar auf das ganze Thema ist. Es ist ja jetzt nicht nur, dass du irgendwie einen netten Menschen in die Rolle eines Mörders castest und dann nichts dazu zu sagen hast, dass du das gerade machst, sondern der Film ist ja schon ein Kommentar auf Hollywood, der ist ein Kommentar auf Öffentlichkeitspersona-Management und so weiter. Insofern da jetzt irgendwie so auf die Metaebene zu gehen und es deshalb absichtlich so rumzumachen, aber dann muss die Story das halt auch supporten und das, was ich zu sehen kriege, muss es supporten. Es darf mir nicht nur erzählt werden. Ja, und ich muss da natürlich ein paar Pluspunkte dafür geben, dass ich über einige der Gags schon auch laut lachen musste. Also sowohl die Sachen, die Jonah Hill gesagt hat, auch wenn ich die Figur sehr anstrengend fand, da waren immer wieder Sachen bei, in dem Augenblick, wo ich die gehört habe, musste ich kichern oder laut lachen oder teilweise auch meinen Kaffee kurz aufpassen, dass ich nicht über die Tastatur spucke.
Warte, Kaffee? Wann hast du das Ding geguckt?
Ja, so am Tisch sitzen.
Okay.
Und das gibt natürlich schon den ein oder anderen Pluspunkt. Da war schon ein paar lustige Witze waren da schon drin. Auch die Sache mit der Mutter. Es war halt knüppelhart, dass seine Mutter das da irgendwie so ausgeschlachtet hat. Aber wenn die dann irgendwie so mitten in der Szene, die so emotional triefend ist, dann irgendwie das sagt, was sie da sagt und dann irgendwie nochmal ansetzen will. Das hat schon...
ich war nicht gut.
Da dachte ich schon so, was hat die gerade? Das hat die gerade nicht wirklich. Aber insgesamt, das trägt nicht. Das ist kein ganzes, das kam mir so ein bisschen vor, wie wir haben so ein paar gute Ideen, die wir, wenn es darum ginge, Sketch-Comedy zu schreiben, dann hätte das wahrscheinlich gut funktioniert. Mhm. Und dann musste das aber ein ganzer Film werden und dann haben wir das irgendwie auf 84 Minuten ausgewalzt und das ist aber trotzdem nichts Einheitliches, nichts Ganzes geworden.
Genau, und ich wollte unbedingt mal wieder was mit Keanu Reeves machen. So. Mhm. Und dann machst du das. Schade. Weil ich hab mich schon auf den Film gefreut.
Ich auch. Ich habe mich, ehrlich gesagt, ich hatte den vor einigen, vielleicht im Februar oder so, habe ich den irgendwie auf meine zu picken Liste geschrieben hier für diese wilden Christoph-Regeln. Und habe schon mal eingetragen, was er kann und was hier für Genre-Tags und welches Jahr und so. Und dann habe ich hinten, ich habe so eine Spalte Punkte. Da schreibe ich dann immer die Letterbox-Punkte rein, damit ich so ein Gefühl habe, was ich noch so picken kann, was vielleicht was taugt. Und da stand aber nur drin ab 10. April, weil da gab es ja noch keine Punkte. Und dann kam der 10. April und ich wollte das Ding picken und wir haben ja genau am 10. April aufgenommen.
Ja, perfekt.
Und in der Sendung denke ich mir so, okay, dann den ist der jetzt raus, dann nehme ich den und klicke den so an und während ich den picke letzte Woche und mit euch darüber rede, sehe ich diese ersten Zusammenfassungen, wie viel Letterbox-Punkte der so abgesahnt in Anführungszeichen hat und denke mir, was picke ich denn da gerade? Was ist das so unfassbar schlecht bewertet? Naja, egal, jetzt haben wir das genommen und das steht ja auch schon auf der Liste und ich hatte mich ja auch gefreut.
Nee, also wir müssen ja nicht immer nur 8 oder 10 Punkte-Filme gucken. Man kann ja auch mal was gucken, was einem nicht gefällt.
Ja, absolut. Aber ja, das hatte ich nicht kommen sehen, sozusagen, als als ich den da hingeschrieben habe, 2 Monate vorher, dass der so nicht gut ankommen würde.
Kann man nichts machen.
Nee, kann man nichts machen. Ja gut, dann brauchen wir noch Punkte. Oder hast du noch irgendwas offen?
Nee, ich habe schon meine Letterboxd-Bewertung geschrieben und auch einen kurzen Text, also 3 Wörter. Und das würde ich jetzt gleich abschicken, wenn ich hier Punkte gegeben habe. Ich gebe 3,5. Schon eher unzufrieden, langweilig, nicht lustig.
Sind das die 3 Wörter, die du da rein?
Nee, ich habe reingeschrieben, Fehlbesetzung der Film.
Oh, sehr gut.
Das ist so, das hat mich echt sehr...
Ich gebe mal 4.
Ach, du Fanboy.
Weil ich halt gelacht habe. Weil ich gelacht habe
okay.
mehr als einmal.
Ja,
Fair enough. Fast immer über die Jonah Hill-Figur, manchmal aber auch über die anderen. Auch diese Cameron Diaz-Figur und
Boom heißt der oder so ähnlich.
Boom, auch die der lustigste Witz ist natürlich so ein Unter-der-Gürtellinie-Witz, wo ich aber wirklich meinen Kaffee kurz festhalten musste, als die Frau vom Nachbarin seinen Namen falsch ausspricht. Ich will das jetzt hier nicht wiederholen, aber sie sagt nicht seinen richtigen Vornamen, sondern sie versteht es falsch und sagt es anders, ist sehr unter der Gürtellinie, sehr Pipi-Kaka, nicht Pipi-Kaka, aber so
Du, das musst du jetzt erzählen.
Jugendlichen Humor.
Das ist doch genau das. Kannst du doch. Vorgezogener Dad-Joke läuft.
Nein, nein, nein.
Bitte.
Guckt den Film euch an.
Nein, guckt euch den nicht an. Das lohnt sich nicht.
Guckt ihn euch nicht an. Spult zu der Szene, wo er auf dem Balkon mit seinem Nachbarn redet.
Kann mich echt gar nicht dran erinnern.
Okay. Na, egal. Ich kann jetzt nicht hier die Gags spoilern. Das ist doch nicht gut.
Ja, guckt stimmt. Das ist nicht gut, ja.
Guckt doch nicht. Das weiß ich nicht, ob ich den jetzt. Egal. Ich lasse das jetzt so stehen. So, ich musste nur, der kam so unerwartet und dann musste ich kurz mit um meinen Kaffee kämpfen.
Aber das ist doch schön, das ist doch gut.
Ja,
ja, okay.
Dazu.
Apropos um den Kaffee kämpfen, ich gehe jetzt mal kurz um meine Eiswürfel kämpfen und dann erzählst du mir, was du getrunken hast. Entweder moderierst du zu oder durch die Magie des Schnitts und so.
Ja, machen wir mal die Magie des Schnitts.
Nee, komm, du schaffst es schon, die Lücke zuzuquatschen, oder?
Hab ich, glaube ich, hingekriegt.
Okay, würde ich vorschlagen, was trinkst du?
Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich aufgepasst, was sie da trinken, aber ich habe dann meine Schnapsregal angeguckt und habe hier diesen dänischen Whisky gefunden, der heißt der Bastard. Und ich dachte mir, das passt vielleicht ganz gut, weil die ja immer behaupten, dass er irgendwie ein Bastard sei, auch wenn ich das nicht glauben konnte. Deshalb trinke ich jetzt einfach den so heißenden dänischen Whisky aus der Whisky-Destille aus Stauning.
Ah, da wo er letztes Jahr war, richtig?
Wo wir letztes Jahr und 2 Jahre davor waren und wo wir dieses Jahr auch wieder in die Nähe fahren und ich wahrscheinlich die dritte Flasche werde kaufen, wenn ich da bin.
Sehr gut, vorbildlich. Ich habe mir gedacht, wenn wir sowas gucken, was so tut, als sei es eine Komödie, dann kann ich auch sowas tun, was sei als sei es in Manhattan und habe einfach so eine meine Lieblings-Reverse-Variante. Ich habe noch so viel Wermut da und ich habe das Gefühl, der wird nicht besser. Habe viel Wermut genommen, habe einen Schluck Orangenlikör, einen Schluck Dom Benediktin, einen ordentlichen Schluck Whisky, Angostura Bitters und Pfirsich Bitters. Also so die Ultra-Komplex-Nummer gebaut.
Cool.
Mal gucken, wie das jetzt wird.
Cheers. Ich habe gerade eine, wirklich, wo du gerade sagst, ordentlichen Schluck Whisky. Ich habe das auch gerade sehr übertrieben hier mit dem Einschenken. Das wird hart.
Das ist ja schön. Gut, dass wir nur noch 4 Themen haben. 5, 6 Themen.
Ja, das wird schon.
Das läuft. Okay. Wie so oft, wenn wir zusammen allein sind, gibt es nicht so viel Film-Content, weil wir irgendwie es nicht so schaffen, so viel zu bingen wie der Christoph.
Außerdem sind nur 3 Tage oder so vergangen, seit wir die letzte Sendung aufgenommen haben. Es war echt kurz jetzt zwischen den
Wir haben Freitag aufgenommen und jetzt sind wir wieder im normalen Rhythmus und nehmen Dienstag auf. Ja, aber wir haben natürlich, wenn wir allein sind, dann können wir ein bisschen über Nerd-Themen sprechen. Und wir haben vor ein paar Wochen eine Mail, das heißt, du hast die Mail gekriegt von Fernando, der ja auch schon seit, weiß ich nicht, 800 Folgen oder so dabei ist oder vielleicht sogar noch länger. Und genau, es geht um das Thema Heimautomatisierung. Also wer jetzt keine Lust hat über Heimautomatisierung, wir haben Kapitelmarken. Danach geht's genau nochmal ums Essen.
Das könnte jetzt länger werden. Genau, die Mail ist von Ende März. Da hat er sich bei uns bedankt, dass er diese Elektroauto-Episode, zu der uns ja, glaube ich, Karel angestiftet hat, ganz gut fand und hat jetzt gefragt, ob er mal wieder sozusagen so einen Nerd-Ausflug zum Thema Heimautomatisierung machen können. Und da haben wir dann uns gedacht, du und ich, lass mal auf eine Sendung warten, wo der Christoph nicht da ist, sonst fällt der uns ins Koma. Weil der, wenn der hier sitzt während der Aufnahme, hat er ja keine Kapitelmarken. Genau, und dieser Tag ist heute. Und ich lese jetzt einfach, oder ich fliege mal so drüber über die Mail. Also er schreibt, dass er in eine Doppelhaushälfte eingezogen ist und dort ein relativ rudimentäres Heimautomatisierungssystem, was irgendwie für Rollläden verwendet wurde, übernommen hat und sich da jetzt mal rangetraut hat und auch mal irgendwie selber angefangen hat und da irgendwie wohl ein System namens Homey verwendet. Das kannten wir jetzt beide nicht, wir haben es mal gegoogelt und mal quer gelesen. Und dass er da jetzt irgendwie auch mit irgendwelchen Steckdosen kämpft und aber nicht so richtig weiß, ob er das jetzt so toll findet und wollte mal, dass wir nochmal so drüber reden, was wir benutzen, warum wir es benutzen und wie da so der Stand ist. Das ist, glaube ich, die Sache und ja, dass er, als er gelesen hat, dass man da so Raspberry Pis irgendwie benutzen muss, dass ihn das so ein bisschen abschreckt. Genau, dann steigen wir doch mal ein.
Ja.
Was benutzt du denn? Ich meine, du hast es schon tausendmal gesagt hier, aber
ich benutze nach wie vor Home Assistant und möchte gleich mal diese Sache mit dem Raspberry Pi und konfigurieren und so weiter und total gefährlich. Das ist eigentlich ganz harmlos. Das ist eine SD-Karte, die du irgendwie mit deinem Computer flashen musst und dann steckst du sie in diesen Raspberry Pi und dann musst du halt noch irgendwie rauskriegen, wie du den Pi über einen Browser ansprichst. Also einfach, im Zweifelsfall gibt es da, glaube ich, Home Assistant Local ein oder sowas. Das steht aber alles auf der Seite und dann kannst du damit reden und dann ist es grafische Oberfläche. Und dann ist es wirklich nur noch, dann kann man nahezu alles über die grafische Oberfläche lösen. Wenn man dann irgendwann große Lust hat, in die super feinen Details zu gehen, kann man sich sicherlich auch mal irgendwo ein Stückchen Code kopieren. Aber dieses Raspberry Pi konfigurieren, das geht wirklich super, super einfach. Also das Schwierigste für mich war, dass ich irgendwie ein Gerät finden musste, wo ich diesen, also so ein Adapter, dass ich den Raspberry Pi, also den, nicht den Raspberry, die SD-Karte, diese Micro-SD oder Mini-SD-Karte, die da reingehört, die musst du halt mit einem Adapter kaufen und da musst du halt irgendein Ding haben, dass dein Computer damit reden kann. Also das war wirklich das Schwerste. Und der Rest ist halt, du gehst auf diese Seite, sagst, ich will das jetzt konfigurieren, klickst irgendwie hin, lädst hier zwei Sachen runter, klickst dreimal drauf und dann ist es drauf und dann geht's los.
Also das ist gerade echt überlegt, was du da für Schmerzen hast mit der SD-Karte, aber das ist mir eingefallen, du hast ja so ein, du hast dieses MacBook Air, ne?
Genau, ja, ich habe kein Lesegerät in meinem Computer drin.
Ah, okay, ja, ja.
Und ich hatte irgendwie eine SD-Karte, wo ich diesen Großmach-Ding-Chip nicht mehr hatte.
Großmach-Ding.
Weißt du, was ich meine?
Du meinst diesen Adapter, ja, womit man das in einen herkömmlichen SD-Karten-Slot reinstecken kann, ja?
Genau, ja.
Ja, auch das ist ja nun echt kein Akt, sowas zu besorgen. Das genau. Werfen also, sie dir bei Amazon hinterher.
Aber das sind die Schwierigkeiten, die ich hatte. Es ja, ist nicht das dieses, das Flashen oder, ich glaube, es heißt Flashen von so einer dusseligen SD-Karte. Und
jetzt stellt sein Licht als Diplom-Informatiker aber auch ein bisschen unter den Scheffel, ne, weil
in der Vorbesprechung haben wir gesagt, so, ja, seitdem ich Informatik studiert habe, also sag ich, habe ich halt keine Angst mehr vor sowas. Aber ich behaupte halt auch, dass man da wirklich keine Angst vor haben muss. Das ist wirklich, also ja, man muss versuchen, so einen Text lesen und befolgen zu können. Aber ich weiß nicht, das muss man, glaube ich, auch in anderen Feldern.
Das stimmt. Ich kann mir, glaube ich, selber, ich sollte mich wahrscheinlich zurückhalten zu beurteilen, was die quote-unquote normalen Menschen was die am Rechner vor, was die sich schrecken und vor was nicht, weil ich glaube, ich bin da nicht repräsentativ.
Ja gut, das ist ja.
Nee, also
du sprichst ja Linux quasi.
Kann das auch oft nicht. Nee, tue ich nicht. Bin gar nicht so der krasse Linux-Nerd, aber tue mich da manchmal schwer, das einzuschätzen, weil Sachen so irgendwie normal sind, die für andere Leute halt nicht normal sind. Und das ist irgendwie so. Da habe ich wahrscheinlich nicht so die Perspektive. Genau, also du bist bei Home Assistant, ich bin nach wie vor bei IO Broker. Ich weiß, du willst mich seit Jahren konvertieren und eigentlich weiß ich auch, dass ich mich selbst konvertieren will.
Du hättest aber so viel Bock da drin. Das wird dir so Spaß machen.
Ich weiß.
Ich sehe jetzt schon bei euch im Wohnzimmer und im Flur und irgendwo im Bad so kleine Monitore, wo man dann alles einstellen kann und so Knöpfchen drücken. Das wäre dein Ding.
Ja,
das wär grandios.
Aber der Punkt ist, dass ich quasi das ganze Smart Home ja nochmal neu machen müsste. Und das ist sicherlich ein großer Spaß, aber auch halt Arbeit und Zeitaufwand und den scheue ich irgendwie so ein bisschen.
Ja, es geht relativ schnell. Und der Trick ist, du hast ja einen Raspberry Pi, wo das läuft drauf, oder?
Ja, ich würde, wenn ich jetzt nochmal was hochziehe, also ich habe in dem Raspberry Pi, das ist vielleicht der eine Nachteil von diesem Raspberry Pi mit SD-Karte, dass diese Dinge halt immer ihre SD-Karten töten nach ein paar Jahren.
Ja.
Und wenn man das ernst meint, dann nervt einen das irgendwann. Also wenn man das ernst meint im Sinne von, ich mache das nicht nur mal so zum Spielen, sondern ich baue das auf und ich will, dass das dann die nächsten 10 Jahre läuft. Und wenn ihr dann nach anderthalb oder zwei Jahren die SD-Karte frisst, dann musst du halt ein Backup einspielen und so weiter. Und wenn das ein gutes Backup ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so dramatisch. Dann
habe ich auch schon mal getestet, funktioniert wirklich gut.
Ja, dann ist das okay, aber trotzdem ist es so ein Moment, wo du dann denkst, das kann doch jetzt wieder alles nicht wahr sein. Und deshalb, ich würde das wahrscheinlich dann eben nicht auf einem Raspberry oder auf einem mit einer SSD machen wollen. Die sind dann wieder komplizierter zusammenzubauen. Also würde ich wahrscheinlich einen Intel NUC nehmen oder irgend sowas. Also ich, weißt du, ich würde da anders rangehen. Und ja, ohne dem Fernando jetzt Angst machen zu wollen, da ist dann schon wieder so, da muss ich erst was kaufen und dann muss ich...
Aber das muss man nicht. Also man kann die ersten 5 Jahre oder 3 Jahre mit einem Raspberry Pi arbeiten, muss halt gucken, dass man das irgendwie ein vernünftiges Backup macht und das irgendwo hinkopiert. Also sei es in die Dropbox oder so. Also so mache ich's.
Ja. Ja, da so, habe ich meinen IO-Broker-Backup, läuft auch in die Dropbox.
Das läuft einfach da rein und dann kopiere ich es auf meinen Rechner irgendwie weg und dann ist gut. Und dann hat man da seine Ruhe. Aber jetzt auch für dich oder auf deinem hier, wie heißt dein NAS? Da irgendwo?
Ja, das
einfach
ist
mal so ein Home Assistant einfach nur aufbauen, um es ein bisschen einzurichten, ein bisschen zu gucken. Und wenn du, also mir ging es ja so, ich habe das noch im alten Haus vor dem Umzug, habe ich gedacht, ach, jetzt probierst du es mal aus. Habe mir eine neue SD-Card genommen, habe die geflasht, dieses ganze angstmachende Flash-Ding hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert oder so. Ich will gar nicht lästern. Ich kann es verstehen, dass man da irgendwie so ein bisschen davor steht, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber es ist danach ist man ein bisschen enttäuscht, wie leicht es ist. Dann habe ich, glaube ich, 3 Tage noch getauscht oder zwei oder 3 Tage. Dass ich abends dann eben wieder das andere rein, damit morgens die Kaffeemaschine angeht und so. Und danach hatte ich es soweit, dass die wichtigsten Sachen liefen. Natürlich laufen dann nicht diese ganzen super Spezialanwendungen. Also jetzt wird mir, weil ich halt jetzt viel mehr Automationen gebaut habe, dauert es. Also würde jetzt so ein Umzug viel länger dauern. Aber um mal so grob was hinzukriegen und ein Gefühl, das geht ruckzuck.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, wenn mich irgendjemand fragen würde, oder in dem Fall macht Fernando das ja gerade faktisch, würde ich auch sagen, nimm Home Assistant. Das ist einfach im Moment die Community, wo am meisten, ohne dass ich jetzt selber damit eigene Erfahrung habe, aber nach allem, was ich so lese und was wieder so der Drive gerade drin ist in dem Thema, hat man das Gefühl, it's the place to be, das ist das, was du benutzen willst.
Da ist halt richtig viel los. Ich habe jetzt immer auch noch mal kurz vor der Sendung geschaut. Es gibt wohl auch eine Homey-Integration. Das heißt, du könntest einfach deine Homey-Sachen, die du hast, so lassen oder die Sachen, die gut funktionieren, lässt du einfach so, wie sie sind und importierst sie dir in Home Assistant. Und dann hast du das als eigene Entität, als eigenes Gerät in Home Assistant, wo du sagen kannst, okay, die Steckdose an und den Rollladen bitte, wenn die Sonne untergeht, eine halbe Stunde danach machst du den runter und eine Dreiviertelstunde bevor die Sonne aufgeht oder nachdem die Sonne aufgegangen ist, machst du den Rollladen hoch und so Sachen. Und dann kannst du eben die in Homey angelegten Sachen steuern und alle neuen Geräte, jetzt ob es Philips Hue sind oder LEDVANS Steckdosen, habe ich beides zu Hause, nutze ich beides, integriert sich sehr gut und auch so Sachen, dass man eben diese ganzen Verbrauchssensoren da hat, gibt's von Home Assistant, ist automatisch dabei, ein Energie-Dashboard. Das heißt, du kannst dir angucken, wie aktuell deine Verbräuche sind. Du kannst dir anzeigen lassen, wenn du Solar auf dem Dach hast oder irgendwie eine Batterie, was von wo gespeist wird. Also keine Ahnung, wenn jetzt Solar nicht genug liefert, dann weißt du, okay, die Hälfte kommt von der Sonne, die andere Hälfte kommt aus der Batterie und ich kaufe noch so und so viel Kilowattstunden oder Kilowattstrom jetzt gerade live. Das zeigt dir alles an, du kannst dir das alles angucken. Je mehr du da natürlich aufteilen kannst, umso mehr siehst du. Aber ich glaube, es ist ganz normal, dass man am Schluss irgendwie so einen blinden Fleck hat, so 300 Watt oder bei uns sind es, glaube ich, 160 Watt gehen einfach weg und ich weiß gar nicht, wohin die gehen. Also ist halt einfach so. Kühlschränke oder Gefrierschränke, die laufen und aber man sieht dann halt auch so Standby-Geräte. Ich habe es jetzt halt zum Beispiel in Automatisierung, immer wenn ich meinen Fernsehhund beziehungsweise den Apple TV ausmache, der an dem der Fernseher hängt, umgekehrt, wie egal, da macht er halt den Strom vom Fernseher aus, damit der direkt schon mal gar nicht mehr in diesen Standby-Verbrauch kommt. Beim Anmachen ist es ja nicht so wichtig, weil wenn ich gucken will, dann kriege ich das schon hin, dass ich das anmache. Aber dann zu denken, dass man den danach ausmacht, das ist immer so ein bisschen das Blöde. Und das funktioniert zum Beispiel auch sehr gut. Hast du so, oder hast du was noch was?
Stell mir die Frage.
Hast du so Lieblingsautomatisierungen, die du hast, wo du sagst so, oh, das finde ich richtig gut, so, weiß nicht,
die ja,
vielleicht gar nicht mal oft laufen oder so.
Nee, ich glaube, mein Lieblingsding ist nach wie vor das jetzt das Letzte, was ich gebaut habe, nämlich die Heizungssteuerung.
Mhm.
Da habe ich ja relativ viel Arbeit reingesteckt. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig nachmachbar für jemanden, der sich nicht mit Software Entwicklung beschäftigen will, außer man macht es mit KI und kümmert sich nicht um den Code, den die schreibt, sondern diskutiert das mit der KI aus, solange bis es funktioniert. Das könnte man sicherlich tun.
Mhm.
Die KI hat da bei mir natürlich auch mitgeholfen, aber ich habe dann schon auch quasi reingeguckt und mitgesteuert und mitprogrammiert, bis ich das so hatte, wie ich es wollte. Ich habe halt hier in der Wohnung alle Thermostate von der Heizung gegen smarte Thermostate ausgetauscht. Bei uns ist Fußbodenheizung, das heißt, es sind so kleine Wanddinger, die kleben da halt immer neben den Eingangstüren, das sind so Unterputzdosen.
Messen die auch oder misst du woanders?
Die messen auch. Also früher haben die natürlich, war da einfach so ein Bimetallstreifen drin, gell? Das war so ganz dumm. Das heißt, das Ding hing da an der Wand, hatte so einen Drehregler von 0 bis 5. Oder von Sternchen bis 5, wie das auf jedem Heizkörper-Thermostat so ist. Und wenn du das Ding auseinandernimmst und reinguckst, dann siehst du halt 220 Volt kommen da wild aus der Wand. Da wird einfach über so einen Bimetallstreifen, der von diesem Drehregler beeinflusst wird, wie nah die beiden Dinger schon aneinander sind und wann er sich dann wirklich berührt, entscheidet der Streifen, je nachdem wie warm das ist. Und wenn der Stromkreis geschlossen ist, dann gibt es halt diesen Stromimpuls zurück an die Heizungssteuerung. Die sitzt irgendwo im Bad im Schrank, in so einem Heizkastenschrank. Und dann öffnet sich das Ventil für diesen Raum. Und wenn das Ding warm wird und wieder aufmacht, dann ist der Stromkreis unterbrochen und dann geht das Ventil im Heizschrank wieder zu.
Mhm.
Und dieses Heizschrank-Ding da, das hat auch noch so ein kleines Display, aber da komme ich nicht so gut ran, weil dieser Schrank ist leider zugebaut von meiner Waschmaschine.
Stimmt, ja.
Und das könnte man auch smart machen. Es gibt wohl so smarte Fußbodenheizungssteuerungsdinger. Tado ist zum Beispiel so eine Firma, die sowas verkauft. Und die bauen das da ein. Also die machen quasi diese Ventile smart. Und benutzen dann in den Räumen nur irgendwelche Sensoren, vermute ich, die dann irgendwie mit dem smarten System funken und dann die Ventile smart gemacht werden. Aber diese Thermostate, die ich jetzt benutzt habe, die machen das anders. Die kleben halt, die ersetzen einfach dieses Ding da an der Wand.
Quasi.
Ja, und das Geile ist halt, dass man da auch die 220 Volt, die da kommen, die kann man halt auch zum Betreiben dieses Thermostats, also dieses Computerteils da drin, einfach mitverwenden. Und das heißt, die haben halt Strom, weil ich sie da hin montiert und an diese Kabel angeschlossen habe. Und sie haben dann halt nur noch ein drittes Kabel, wo sie den Stromkreis drauf verbinden können, also wo es wieder abgehende Kabel quasi. Sie haben aber eben einen Leiter mit Phase und einen Neutralleiter auch drin und deshalb können sie natürlich auch einfach sich davon den Strom weglutschen, um sich selbst zu betreiben. Und insofern hängen die jetzt da, haben ein kleines Display, zeigen immer die aktuelle Temperatur in dem Raum an und nehmen halt über eine Integration in I.O. Broker, die es aber natürlich für Home Assistant genauso gibt, auch einen Sollwert an. Und du kannst aber auch auf dem Display rumdrücken. Hm. Und da habe ich relativ lange dran rumgebastelt, dass ich also im Grunde das so gemacht habe, dass es einen Plan gibt, der sozusagen das der Normalplan ist, den diese Wohnung hier fahren soll. Also sprich, was weiß ich, morgens um 6 oder so soll es montags warm sein im Wohnzimmer Und weil wir da eben frühstücken und so weiter. Und oder um 7, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Zahlen. Und dann ab 9 oder so sind ja die Leute dann aus dem Haus, außer ich. Das heißt, ab 9 muss dann mal hier das Arbeitszimmer warm werden, aber die anderen Räume können dann langsam abkühlen, weil das Wohnzimmer brauche ich dann nicht mehr. Kinder kommen irgendwie je nach Wochentag mal um 13, mal um 14 Uhr irgendwie nach Hause. Und das heißt, Kinderzimmer muss dann so um die Uhrzeit wieder verfügbar sein. Und meine Frau auch unterschiedliche Arbeitszeiten. Also wann kommt die nach Hause, wann hat die, also wann besteht wieder der Bedarf, dass das Wohnzimmer wieder auf Temperatur kommen muss. Was bedeutet das fürs Schlafzimmer, was bedeutet das fürs Bad und so weiter. Also jeder Raum hat seinen eigenen Plan, der nach Wochentag gesteuert ist. Und dann gibt es so Abweichungsindikatoren. So, wenn das Haus oder das Smart Home System weiß, dass wir nicht da sind, weil alle Handys außer Haus sind, dann weiß das Smart Home System ja, okay, alle weg. Dann ziehe ich einfach von dem Normalplan mal in jedem Raum 3 Grad ab. So, einfach pauschal.
Aha. Das ist eine gute Idee.
Man weiß ja nicht, wann ich wiederkommen werde. Ja, es kann ja sein, dass wir nur kurz irgendwie rüber sind zum Supermarkt. Dann wird das auch keinen Schaden anrichten, weil wenn ich nur kurz beim Supermarkt bin.
Bis so eine Fußbodenheizung reagiert, das dauert ja ewig, gell?
Ja, naja, was reagieren tut sie insofern, also ihren Verbrauch stellt sie ja sofort ein, sag ich mal. Ja, die Ventile werden mehr oder minder sofort zugedreht. Wenn sie denn überhaupt am Heizen war. Das muss man sich ja auch klar machen. Ja, wenn der Raum hat ja wahrscheinlich seine geforderte Zieltemperatur, weil sie war ja am Arbeiten. Und der sorgt ja immer dafür, dass das Ding immer im Zielfenster ist. Also wenn das 21,5 Grad eingestellt sind, dann ist der Raum immer irgendwo zwischen 21,2 und 21,8. Weil die Heizung ihn genau in diesem 0,3 Grad Fenster hält. Und wenn er unten rausfällt, geht sie an. Wenn er oben rausfährt, geht sie aus. Also diese Hysterese sind diese 0,3 Grad. Und na klar, wenn jetzt im April die Sonne hier reinscheint, dann ist hier auch mal 22, irgendwas in irgendeinem Raum, weil das Ding vielleicht irgendwie geheizt hat und dann kommt die Sonne voll drauf und dann machst du einen Backofen an und dann ist es viel zu warm. Dann macht die ja aber eh nichts mehr. Also dann hält die ja die Füße still und hofft, dass es immer wieder kalt wird, aber das kann sie ja nicht selber herstellen. Und diese 0,3, die 3 Grad abziehen, so, wenn du nur kurz weg bist, dann ist das egal. Und wenn du aber länger weg bist, dann kühlt die Bude halt irgendwann ab. Aber er hält es halt so in der Nähe, weil du könntest ja jederzeit wiederkommen. Und da habe ich ja gedacht, was ist denn, wenn ich mal länger weg bin? So, ja, wir fahren über ein Wochenende weg oder so. Und dann kann das ja durchaus, darf das dann auch mal 4 Grad abkühlen oder so, solange es dann wieder warm macht. Also habe ich eine Kalenderintegration gemacht.
Ja, ganz kurze Frage.
Ja?
Weiß dein IO-Broker, wo dein Handy ist?
Er weiß nicht, wo mein Handy ist, er weiß nur, ob hier Anwesenheit ist oder nicht. Und das weiß das Apple Home System und das sagt es dem IO Broker.
Genau, aber das weiß nur Anwesenheit oder nicht, also binär.
Genau, ja, genau. Also ich wollte keine Sachen mit Abstand, darauf willst du wahrscheinlich raus, oder?
Genau, ja, weil ich das bei mir so eingestellt habe, meine Heizung, ich habe die jetzt nur hier unten in meinem Homeoffice, weil ich sonst keine Zimmer habe, wo ich so Thermostate verbaut habe bisher. Aber wenn das sieht, dass ich im Büro angekommen bin, dann macht's halt hier kalt. Also 17 Grad oder also 3 drunter. Aber eben nicht, wenn ich morgens zur Kita laufe oder so. Und auch das Haus verlasse, aber oder weiß ich, hier Lotsendienst mache und so.
Die Räume sind so träge. Also es kann natürlich sein, wenn ich morgens die Kinder zum Kindergarten und zur Schule bringe und meine Frau schon weg ist, dass ich dann durch meine Abwesenheit so einen Aufheizvorgang unterbreche. Dass ich quasi weg bin hier für 20 Minuten und das Ding gerade gedacht hat, Mensch, da ist gleich 9 Uhr irgendwas, da muss ja hier das Arbeitszimmer warm sein. Huch, jetzt ist ja alles abwesend, dann muss das Arbeitszimmer nicht warm sein. Ich glaube, da habe ich mittlerweile eine Sonderregel reinprogrammiert, eine geplante Aufheizung zu einem Zieltermin. Wenn sie schon gestartet ist mit Anwesenheit, dann heizt sie auch zu Ende. Okay. Damit genau das nicht mehr passiert. Ich habe da einen Haufen Sonderlocken mittlerweile noch reingedreht. Also was das Ding mit der Kalendersache macht, ist, es guckt in den Kalender rein. Ich habe einen eigenen Kalender, der genau dafür in meine normale Apple-Kalender-App mit drin ist. Der heißt IO Broker. Und wenn ich da reinschreibe Urlaub, dann übersteuert das nahezu alles andere. Und da gibt's so eine Hierarchie, wie die Sachen sich übersteuern können. Urlaub ist relativ weit oben und Urlaub würde bedeuten, hier ist niemand. Ja, das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich buche mir einen Urlaub für das und das Wochenende, dann schreibe ich bei der Gelegenheit, ich trage den ja irgendwann in meinen Kalender ein und bei der Gelegenheit schreibe ich auch in den IO-Broker-Kalender schon mal Urlaub rein. Meistens für den ersten Tag, an dem wir richtig weg sind, bis zu dem letzten Tag, an dem wir richtig weg sein werden. Also nicht den
Abfahrtstag. Damit man nicht in eine kalte Wohnung zurückkommt.
Genau, und nicht den Ankunftstag, sondern die dazwischen. Und dann weiß die Bude, okay, 15 Grad ist die gesetzte Temperatur. Ja? Das heißt, dann kann es richtig auskühlen. Aber eben nur bis 0 Uhr an dem letzten Tag, wo wir dann wahrscheinlich wieder zurückkommen werden. Und da heizt es dann schon mal auf, was auch immer das für ein Wochentag ist, minus 3 Grad quasi, das soll's hoch. Und wenn wir dann zu Hause ankommen, macht er die letzten 3 Grad. Und das funktionierte jetzt zum Beispiel bei dem letzten Urlaub, wo ich jetzt gerade vor 2 Wochen war, hat es wunderbar funktioniert. Also das war ganz toll, das hat es abgekühlt, während wir weg waren. Und als wir angekommen sind, war die Bude wieder livable. Und wir haben das gar nicht gemerkt und ich habe da auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Und dann kann ich so Sachen reinschreiben wie Kind krank oder den Namen von einem Kind krank oder so oder Namen von anderen Kind krank oder Namen meiner Frau krank, immer die Wörter oder Robert krank kann ich reinschreiben und je nachdem, wer da krank ist, triggert das andere Sachen. Also wenn ich krank bin zum Beispiel, dann heißt es, macht das Wohnzimmer warm und dafür das Arbeitszimmer nicht warm. Wenn ich da aber den Namen meiner Frau reinschreibe, dann heißt es, macht das Wohnzimmer warm, aber lass das Arbeitszimmer davon unbeeinflusst, je nachdem, was für ein Wochentag, also ich sitze ja hier trotzdem, wenn sie krank vorne im Wohnzimmer rumliegt. Ja. Wenn es ein Kind ist, dann betrifft es halt das Kinderzimmer und das Wohnzimmer, weil die kann man nie vorhersagen, wo die sein werden, da heizt man besser mal beide Räume. wenn ich reinschreibe Bürotag, dann wird das Arbeitszimmer kalt werden, weil dann ist Bürotag. Und wenn Bürotag plus meine Frau krank, ja, dann Wohnzimmer warm, Arbeitszimmer kalt und so weiter und so weiter. Also es gibt so ein paar Triggerwörter, die ich da reintrippen kann und die plane ich dann aber meistens, ich weiß ja, wenn ich irgendwie diese Woche zum Beispiel, ich bin Donnerstag im Büro, das weiß ich jetzt schon, habe ich das schon in den Kalender einfach mit reingeknallt, als mir das klar wurde, dass ich diese Woche Donnerstag dahin gehe.
Aber das ist ein eigener IO-Broker-Kalender, das ist nicht euer Familienkalender, den auch deine Frau sieht.
Ist ein eigener Kalender, genau. Den sieht meine Frau nicht, die weiß, glaube ich, von der Existenz dieses Kalenders im Zweifel auch nichts. Und ich selber habe ihn bei mir auch als unsichtbaren Kalender gepflegt. Ich blende ihn mir ein, wenn ich ihn mal sehen muss und ansonsten trage ich immer Kalendereinträge ein und sage dann speichern und dann sagt das die Kalender-App immer, das ist ein unsichtbarer Kalender, willst du es wirklich da reinspeichern? Und dann sage ich so, ja, Mama, ich muss das nicht sehen, das muss da nur drinstehen. Und wie gesagt, selbst wenn ich es mal vergesse, der Fallback ist ja im Zweifel 3 Grad wegen Abwesenheit. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, wenn ich jetzt vergesse reinzuschreiben, dass ein Kind krank ist, und Kind ist aber krank, dass das Kind dann irgendwann kommt und sagt, du Papa, ist ein bisschen kalt da vorne, dann ist es jederzeit trotzdem möglich, entweder am Thermostat direkt oder über die App das hochzudrehen oder auch der Siri zu sagen, mach mal da vorne so und so warm. Und das wissen die Kinder auch, dass sie der Siri sagen können, wie viel Grad es in dem Raum werden soll. Und so eine manuelle Übersteuerung hat dann die höchste Priorität für die nächsten 3 Stunden. Also sobald du das sagst, was ist ich, mach mal hier jetzt 24 Grad, dann wird das pflichtbewusst auf 24 Grad heizen, aber eben nur 3 Stunden lang. Das soll so dieses, weiß ich nicht, wir haben Gäste und die Nachtabsenkung beginnt und man denkt, huch, wird jetzt ein bisschen frisch hier, warum eigentlich? Dann kann man das um 3 Stunden verlängern und bis eine so gut isolierte Wohnung, wenn sie mal 24 Grad ist, jetzt übertrieben warm, aber ja, bis die dann nach diesen 3 Stunden überhaupt wieder so abkühlt, dauert das ja auch nochmal. Das soll nur, ich wollte das nicht, wenn man da was einstellt, dass es dann einfach endlos so bleibt oder potenziell bis zum nächsten Steuerimpuls, den das System geben würde, weil der könnte ja entweder gerade zufällig 10 Minuten später kommen und dir direkt wieder ausschalten, was du gerade eingeschaltet hast. Der könnte aber genauso gut bis zum nächsten Morgen auf sich warten lassen. Und eine Sache, die ich da noch reingebaut habe, auf die ich da in der Beziehung am stolzesten bin, ist, dass ich das so selbstlernend gemacht habe. Das System beobachtet wenn es einen Heizimpuls gibt, also wenn es weiß, ich muss jetzt auf 22 Grad heizen und hier sind gerade 18, und ich soll die 22 Grad um 6 Uhr morgens erreicht haben, dann macht es das und dann beobachtet es, wie lange es dafür gebraucht hat. Also wie lange hat es gedauert, diese 4 Grad hochzuheizen? Und dann wird das notiert und es wird verrechnet mit den Werten, die es beim letzten Mal gemessen hat, sodass es über so ein exponentiell gewichteten Mittelwert, die jüngeren Werte werden etwas höher bewertet als die älteren, aber es berechnet quasi so einen Mittelwert, um sich zu merken, wie lange braucht dieser Raum ungefähr. Es ist quasi so selbstlernend, wenn du willst.
Okay.
Und die Programmierung, die ich machen muss, um einen Raum zu programmieren, wann er warm werden soll, da muss ich nicht mit reindenken, wie lange der Raum zum Aufheizen braucht. Sondern wenn ich weiß, wir stehen montags um 6.30 Uhr auf und dann, weiß ich nicht, die erste Person, die das Bett verlässt, geht aufs Klo und um 6.40 Uhr kommt die im Wohnzimmer an. Das heißt, um 6.40 Uhr muss es im Wohnzimmer 21 Grad haben, damit die nicht gleich rückwärts wieder rausgeht. Dann muss ich nicht darüber nachdenken, wie lange braucht ein Raum oder dieses Wohnzimmer wohl, bis es das erreicht, sondern ich programmiere in diesem Zeitplan einfach 6.40 Uhr. Und das System kriegt dann schon automatisch raus, wann es mit Heizen anfangen muss. Weil es gelernt hat, wie schnell dieses Wohnzimmer heizbar ist und weil es ausrechnet, wie warm ist es denn gerade, wie lange ist es noch bis 6.40 Uhr, muss ich schon anfangen oder nicht? Ja, muss ich noch nicht, dann warte ich noch ein bisschen.
Macht der Sommer damit durcheinander? Weil da wird ja nicht geheizt und so.
Das ist eine gute Frage. An diese Fragestellung kommen wir jetzt gerade ran, weil es jetzt so langsam anfängt, dass die Heizperiode endet. Es gibt so Tage, jetzt da muss man schon gar nicht mehr heizen. Es gibt so Tage, da ist es dann doch nochmal kühler. Also heute hatten wir irgendwie 7 Grad morgens. Je nachdem, ob du ein Fenster über Nacht offen hast oder so. Fenstersensoren sind natürlich auch alles mit als Inputs in diesem System drin, habe ich jetzt nicht erwähnt. Aber die Heizung gehen aus, wenn du das Fenster aufreißt und so. Das passiert auch alles automatisch. Wie der Sommer da reinspielt, ich vermute, nein, wir haben eine Dachgeschosswohnung. Wenn es mal diesen ersten krassen, warmen Phase vom Frühling, wenn man so die ersten 27 Grad Tage hatte im Mai irgendwann, dann kühlt unsere Wohnung leider wahrscheinlich nicht mehr so krass aus, dass diese Heizung sich überhaupt zuständig fühlen würde. Ich vermute, ich könnte das System einfach durchlaufen lassen und es würde so oder so nicht ans Heizen denken. Ich hätte nur Angst, dass ich vielleicht irgendwann irgendwo mal ein Klimagerät laufen lasse und dann plötzlich die Heizung denkt, opala, hier ist ja was los. Und dann mir meinen schönen Klimaanlagenerfolg kaputt heizen will. Insofern werde ich es wahrscheinlich...
18 Grad war es, jetzt sind es wieder 21, erfolgreich geheizt.
Oh nee. Genau.
Und die Heizung läuft.
Das will man natürlich nicht. Insofern werde ich es wahrscheinlich irgendwie noch um einen Sommermodus oder so ergänzen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ohne das Zutun einer Klimaanlage, wenn man den Einfluss mal rauslässt, glaube ich nicht, dass das, das noch
heizen würde. Er würde nur als Wert lernen, morgens 6.30 Uhr ist es schon 20 Grad.
Nee, das lernt er nicht. Der lernt nur, wenn er einen Heizvorgang selber initiiert, dann merkt er sich, wann er den angeswitcht hat und wann er dann seine Zieltemperatur erreicht hat. Wenn er nichts answitchen musste, dann lernt er auch nichts. Dann war das so okay.
Okay. Also,
ja. Er guckt nur quasi, ist ein Preheating okay, ja, nee, nötig? Und wenn er ein Preheating auslöst, dann teilt er das.
Okay. Ja, nee, ich hatte jetzt gedacht eben, morgens 6 Uhr, 20 Grad, alles klar, ich brauche 0 Minuten, um es warm zu kriegen. Und dann macht es natürlich das, würde es dann durcheinander machen, aber das passiert ja nicht. Ja, cool.
Was ist deine Lieblingsautomatisierung? Jetzt habe ich ganz lange über meine geredet.
Also ich habe eine so Sonnenfenster dunkel machen, die mag ich schon gerne, aber ich habe noch so eine kleine Finessen. Über Sonnenfenster rede ich gleich nochmal. Kinderrollläden, und zwar bei uns, wenn die Kinder abends ins schlafen, dann Rollläden runter, Fenster zu, damit hier nicht Lärm und alles. Aber es wird ja dann doch durchaus im Sommer warm nachts. Und da habe ich mir dann angewöhnt, Rollläden hoch, Fenster auf, damit da ordentlich durchgelüftet wird. Aber dann hast du natürlich das Problem, 4.30 Uhr oder wann die Sonne aufgeht, gehen dann auch die Kinder auf. Also werden die Kinder wach. So, was habe ich gesagt?
Ja, die Kinder gehen auf, ja genau.
Und da habe ich dann eine Automatisierung gebaut, eine Dreiviertelstunde vor oder eine halbe Stunde vor dem dem Morgengrauen. Also nicht vor Sonnenaufgang, sondern Morgengrauen. Das kriegst du als Information auch von Home Assistant mit. Macht er den Rollladen runter im Kinderzimmer. Und dadurch ist dann halt, wenn die aufwachen, ist dunkel.
Ja.
Und sie können dann halt bis wann auch immer sie schlafen wollen, bei einem dunklen Zimmer schlafen. Und als ich das zum ersten Mal so ausgetüftelt habe, so, und dann so und so. Und das funktioniert auch sehr gut. Ist nur das einzige Problem im Winter, wenn du dann früh aufstehst, den Rollladen hochmachst und der dann um 7 Uhr auf den Rollladen wieder runter macht, weil es ist ja eine halbe Stunde vor Sonnengrauen oder vor Morgengrauen. Dann hast du halt im Winter plötzlich einen Rollladen, der runtergeht, obwohl es ja eigentlich schon ja jetzt mal Zeit wäre, aufzustehen und so. Aber ja, nee, das ist so, also das ist nur so eine ganz Kleinigkeit, aber so dieses eben nicht in Abhängigkeit von irgendeiner dusseligen Uhrzeit, 4 Uhr nachts oder so, könnte man ja auch einfach einstellen, geht der Rollladen runter, was soll's.
Ja.
Aber nee, es läuft halt das Jahr durch, immer dann eine halbe Stunde bevor die Sonne aufgeht, dann geht der Rollladen im Kinderzimmer runter. Und
irgend so eine Automatisierung hatte ich auch, die mit der Sonnenuhrzeit zusammenhing, die dann, wie war denn das? Es war irgend so ein Bewegungsmelder im Flur und die erste Person, die morgens in diesen Bewegungsmelder reinläuft, löst quasi aus, dass das Licht im Wohnzimmer angeht. Weil so üblicherweise, wenn irgendjemand nachts aufsteht bei uns, das Schlafzimmer ist am einen Ende der Wohnung, das Wohnzimmer am anderen Ende der Wohnung, da ist so ein Flur und dazwischen und in dem Flur gibt es zwei Bewegungsmelder. Einen weiter vorne, einen weiter hinten, weil das ist halt ziemlich länglich und wenn man das komplett erfassen will, braucht man zwei. Und nachts ist dieser Bewegungsmelder nur dafür da, irgendwie so ein dimmes Licht anzumachen, damit man irgendwie nicht über die Lego-Sachen stolpert, die da noch liegen vom Vorabend und das Klo findet. Mhm. Und aber morgens ist der dafür da, quasi festzustellen, jetzt ist jemand aufgestanden, jetzt kann ich mal das Wohnzimmer hell machen, damit es eben auch nicht nach irgendeiner Uhrzeit hell werden muss, sondern so, jetzt gibt's da auch Personen, die da in der Gegend rumlaufen, jetzt braucht irgendjemand Licht im Wohnzimmer.
Ja, das ist auch cool.
Und das hatte ich dann auch irgendwie so, 5.30 Uhr oder 6 oder ja, ich glaube 5.30 Uhr oder so, wenn es davor ist, dann wandert derjenige nur rum, weil er aufs Klo will. Mhm. Nach 5.30 Uhr, dann ist es wahrscheinlich Aufstehen. Dann kann man das Wohnzimmer hell machen. Aber man braucht es ja nicht mehr hell machen, wenn die Sonne schon aufgegangen ist. Oder wenn es schon mindestens eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang ist, dann brauche ich ja nicht im Wohnzimmer das ganze Licht hell machen, dann ist ja eh hell schon. Oder was weiß ich, vielleicht ist es auch eine Stunde, ich weiß nicht mehr genau, was ich da eingestellt habe. Und dann gab es irgendeine Situation, wo die Sonne vor 5.30 Uhr oder ich weiß es nicht mehr, irgendeine blöde Kombination und dann ist diese Automatisierung quasi fehlgeschlagen, weil diese Zeiten sich überkreuzt haben und dann stehst du da nicht so, warum geht denn das nicht an oder warum geht das nicht aus oder irgend so, ich weiß nicht mehr, irgend so ein Fehler war dann, wo ich dann auch eine Weile drüber nachdenken musste und dann irgendwie dachte so, okay, ja, du hast dich selber ausgetrickst. Und die KI hat mir neulich bei dieser Heizungssteuerung, nee, es war eine Lichtsteuerung hier fürs Büro. Da hat die KI dann auch gesagt, ja, da ist so eine feste Uhrzeit drin und du hast da eine Rechnung mit Sonnenaufgang und das könnte sich, je nach geografischer Lage, könnte sich das überschneiden. Und dann würde das was Falsches ausrechnen. Und dann habe ich gedacht, so ja, da hat die KI nicht Unrecht. Und dann habe ich so eine App genommen, wo man so Sonnenaufgangszeiten und dann kannst du so ein Kalenderrad so im Kreis drehen und gucken, wie sich die Werte verändern quasi.
Mhm.
Es ist so ein Sonnenstands-App gewesen. Und dann habe ich die einmal so durchgedreht durchs ganze Jahr und habe gesehen, dass ich genau um 13 Minuten meine Zeit, die ich da als Basiszeit reingeschrieben hatte, verfehle. Also es gibt quasi keinen Zeitpunkt, wo an meiner geografischen Position dieser Fehler auftreten kann in diesem Code. Und dann denkst du so, okay, nee, liebe KI, das können wir ignorieren. Das hast du zwar schön bemerkt, aber da, wo das crasht, wohne ich nicht.
Ah, so, okay.
Ja, andere Stellen cool. auf der Welt könnten ein Problem mit diesem Code haben. Aber der ist ja für mich und deshalb bei mir crasht der nicht, weil hier, wo ich wohne, gibt's keine Sonnenuntergangszeit vor dieser Uhrzeit.
Ja, die Möglichkeit, an diese ganzen Sonnenverlaufsdaten zu kommen, das ist auch so cool. Mhm. Also ich hab so ein Fenster hier bei uns im Wohnzimmer, das Fenster quasi zum Garten runter. Da knallt halt die Sonne im Sommer richtig rein und das heizt halt den Raum extrem auf. Und das habe ich halt auch automatisiert, aber der geht halt dann auch nur runter, wenn genug Sonne ist, genug hell ist und die Sonne halt überhaupt in das Fenster scheint. Also weiß ich nicht, um 13:30, 14 Uhr an den meisten Sommertagen ist sie dann halt einfach schon zu weit rumgewandert sozusagen und guckt nicht mehr rein. Und dann geht der Roller dann auch einfach ganz selbstverständlich wieder hoch. Und diese Abhängigkeiten, die du da auch mit reinprogrammieren kannst, das finde ich halt so cool, dieses in Abhängigkeit von der Sonne Rollläden oder andere Sachen zu steuern. Also wir haben auch draußen irgendwie so ein von den Vorbesitzern so ein Bäumchen aus Lichtern. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das stand früher unten neben dem Pool. Das haben wir aber nie angemacht. Jetzt haben wir es irgendwie so gestellt, dass man das vom Esszimmer oder von diesem Essplatz da sehen kann. Und eben, weiß ich, eine halbe Stunde bevor die Sonne untergeht, geht halt dieses Lichtchen an. Und eine Dreiviertelstunde, nachdem die Sonnenuntergang ist, geht der Roller dann runter. Und eine halbe Minute danach geht auch dieses Licht draußen wieder aus. Weil ich muss ja nicht Licht draußen leuchten lassen, wenn ich es nicht angucken kann.
Würden jetzt die Leute, die so aufwendige Weihnachtsdekos an ihre Häuser bauen, widersprechen?
An Weihnachten ist das natürlich anders gesteuert. Da ist natürlich das Licht ganz anders. Ich
wollte nur ein bisschen dazwischen unken, weil es gibt schon Leute, die Licht an ihr Haus hängen, das nicht für sie selbst ist, sondern für die anderen.
Ja, ja, nee, also wie gesagt, an Weihnachten ist genau die gleiche Steckdose, wo dieser Baum dran hängt, anders gesteuert und bleibt auch länger an, dann glaube ich sogar bis 23 Uhr, das ist dann
Uhrzeit. Hast du Angst, dass dich irgendwann diese, na gut, bei euch landet man nicht auf einer Dachterrasse, auf der man dann gefangen ist, sondern man kann wieder mit dem Fingerabdruck unten reingehen, von daher ziehe ich die Frage vielleicht zurück, aber so dieses Thema, ich bin auf der Terrasse und dann geht aus irgendeinem Grund wegen irgendeiner Automatisierung, die ich vergessen habe oder die durchdreht oder so, der Rollladen vor der Terrassentür, durch die ich eigentlich wieder reingehen wollte, runter und dann bin ich ausgesperrt.
Die Fenster automatisiere ich nicht.
Diese Fenster automatisierst du nicht, okay.
Nee, weil ich genau das nicht will.
Ja gut, aber bei euch würde ja, du könntest da einmal ums
Haus gehen. Genau, ich kann einfach durch den Keller gehen, aber als wir das noch nicht konnten, habe ich beschlossen, so, das wird nicht automatisiert. Also der Rollladen im Wohnzimmer an der Tür, der geht halt nur dann runter, wenn ich ihm sage, so und jetzt gehst du bitte runter.
Der ist halt bei mir, also ich habe eine Dachterrasse hier und da relativ große Terrassentür, zweiflügelig, ziemlich riesig, ist mit Abstand das größte Fenster der gesamten Wohnung und auch im Hochsommer, wie gesagt, Dachgeschosswohnung. Wir kämpfen ein bisschen mit der Hitze. Sie ist gut isoliert und wir haben gut isolierte Fenster und auch gut dicke Wände und Isoliermaterial in den Wänden. Ist ja auch sehr modern, erst 2019 gebaut worden hier. Aber trotzdem, das ist mein Haupteinfallspunkt für Sonnenstrahlen und Hitze im Sommer.
Mhm.
Das heißt also, dieser Rollladen ist so einer der entscheidenden, der zu gewissen Uhrzeiten im Sommer einfach unten sein muss, wenn ich nicht möchte, dass mein Wohnzimmer danach 29 Grad hat.
Ja, dass man einen Aufguss machen kann.
Genau. Und insofern, ich bin da an einem ähnlichen Punkt, wo ich denke, so eigentlich ist es irgendwie ein bisschen gefährlich, den zu automatisieren. Dann denke ich auf der anderen Seite wieder, ich bin echt sehr selten da draußen, ohne dass ich mein Handy in der Hosentasche habe oder mindestens mal meine Armbanduhr am Arm. Aber es gibt halt auch noch Kinder. Die gehen zwar im Moment selten alleine da raus, aber es kommt halt schon mal vor, dass sie da doch alleine da draußen sind.
Und wenn, so ein Outdoor-Button da einfach hinmachen.
Ja, genau, das wäre halt so die Frage, ob du da vielleicht, genau, Outdoor-Button ist jetzt zum Beispiel eine Idee, die ich noch gar nicht hatte, das könnte man machen.
Oder einfach so ein billig IKEA 10-Euro-Button irgendwo in eine Plastiktüte legen. So. Okay, wenn der hat nur eine Funktion, wenn ich auf den Knopf drücke, dann macht er diesen Rollladen hoch, egal was ist.
Ja, genau.
Überschreibt halt alles.
Ja, genau, sowas müsste man dann bauen, ne? So eine Konstruktion.
Könntest du theoretisch sogar noch einen Alarmknopf, wenn irgendeiner von den Erwachsenen versehentlich dann die Tür noch zugemacht hat, dass du dann irgendwie alle Handys anpiepst oder so.
Ja. Ja, genau. Also ich habe noch keine Rollladen Steuerungsgeräte. Die sind zwar elektrisch, die Rollläden, aber das sind halt hier im Moment so Up-Down-Switches. da ist noch nichts smart. Ich weiß auch nicht, wie das mit Schatten ist, weil Schatten bei uns, dadurch, dass es ein Nachbarhaus gibt, das Schatten wirft, je nach Sonnenstand, ist es der reine Sonnenverlauf als solcher, ist jetzt nicht unbedingt entscheidend, wann Licht auf die Fenster scheint. Das hängt auch mit der Höhe der Sonne zusammen, ob dieses Nachbarhaus noch Schatten oder schon Schatten auf das Fenster wirft. Die Sonne an sich würde da theoretisch, wenn es das Haus nicht gäbe, noch hinkommen vom Sonnenstand her. Aber das Haus, je nachdem, ob sie jetzt sagen wir mal, im Frühjahr tiefer steht oder im Sommer dann höher, macht das einen Unterschied. Da weiß ich nicht, wie gehst du damit um, oder ist das bei dir egal, weil ja, du hast kein nahes Haus so dicht dran stehen,
gell? Hab zum Glück eventuell bauen sie da hinten bald. Aber das kannst du ja alles einmessen. Also ich habe ja auch mir die Sonne, wenn die so und so weit rum ist, ist ja quasi das Gleiche, dann guckt die nicht mehr in dieses Fenster rein oder nur noch so, weiß ich nicht, ganz wenig, dann geht der Rollladen halt hoch. Und das habe ich einmal quasi eingemessen und weiß, wenn der über, weiß nicht, 180 Grad die Sonne steht, dann ist 180, ich weiß schon nicht mehr, dann ist halt egal, weil dann guckt die nicht mehr rein und dann geht er hoch. Und das kannst du ja dann alles messen. Dafür habe ich die Sonnenhöhe, ignoriere ich, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ja, das sind so Sachen, da steige ich sicherlich irgendwann mal ein. Vielleicht kaufe ich
das
mal
einen. Das macht so Spaß.
So ein Steuerstecker. Ich habe jetzt gerade das Problem, dass mein Rollladen im Schlafzimmer, da ist der Rollladen gerissen.
Oh,
also
ätzend. Die Seil oder was?
Nee, der hat kein Seil, das ist ja alles mit Motor. Also das ist schon von Anfang an mit Motor, das ist nicht nachträglich elektrifiziert, so dass man irgendwie das Seil motorisiert, sondern es gibt gar kein Seil, sondern es gibt nur den Plus-Minus-Knopf an der Wand und der Motor ist oben im Rollladenkasten. Aber der Rollladen an sich, also ich glaube, man nennt dieses Ding draußen Panzer, sagen die Fensterbauer, also dieses Teil, was da runterfährt, diese ganzen Lamellen, die dann so dazwischen haben, die doch so, wenn die so, da haben die doch so Schlitze und da, also, und da sind so kleine Löcher, wo man so durchgucken kann, wenn der nicht ganz zusammengeschoben ist. Und an diesen Stellen, da geht er jetzt auseinander an einer Seite.
Oh nein!
Also da, wo normalerweise diese kleinen Löcher sind, wo man so durchgucken kann, da ist jetzt so ein Spalt entsteht da, von der Seite her gesehen. Mhm. Also dieser Panzer beginnt quasi aufzureißen zwischen zwei Lamellen. Und da hatte ich jetzt Fensterbauer da, die das reparieren sollten. Und die haben dann Ewigkeiten gebraucht, einen Termin zu machen, nachdem sie am Telefon erfahren haben, wie breit dieser Rollladen ist. Haben sie dann gemerkt, also ja, das kann man ja gar nicht mit einer Person machen, das ist ja so ein breiter, dann müssen wir ja mit zwei Personen kommen. Ja, dann melden wir uns nochmal. Und dann vergingen Wochen, bis sie sich wieder gemeldet haben. Dann vergingen Wochen, bis der Termin war, den wir vereinbart haben. Und jetzt waren sie, glaube ich, gestern oder so waren sie da. Und dann haben sie sich das angeguckt und haben sie festgestellt, ist ja kaputt. Ja, das da dachten wir jetzt ja, also da weiß ich jetzt, da müssen wir das ja auswechseln, da müssen wir erstmal bestellen. Und dann sind sie wieder gegangen. Und dann haben sie außerdem festgestellt, dass es ja hier im vierten Stock ist und dass es ja auch ganz schön hoch ist.
Kommt man gar nicht so mal eben von außen ran.
Da kommt man von außen gar nicht dran und mit dem Hubsteiger geht das auch nicht, weil da ist ja ein Balkon drunter von anderen Leuten. Aber du kannst dich auch nicht auf den Balkon von den anderen Leuten stellen, weil der hat ein Dach. Und das Dach ist aus Glas. Da willst du dich auch nicht draufstellen. Und das ist auch schräg. Und der Hubsteiger, mit dem du theoretisch wahrscheinlich so von der Seite über den Balkon greifen könntest, der hat ja so Stützen, die er so ausfahren muss und ist auch wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig schmal. Und ob der überhaupt durch diesen Weg bis in diesen Innenhof kommt, das wissen sie auch nicht. Mit anderen Worten, sie hatten ganz viele Fragezeichen am Kopf, haben ganz viele Fotos gemacht und sie melden sich dann mal. Mal sehen, was das wird.
Ja. Ja, gut, das ist dann der Vorteil von...
Also sowas dann zu automatisieren und das quasi so jeden Tag hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, so wie lange hält es das aus, bis es wieder kaputt ist? Ich weiß es nicht.
Na ja, gut. Nee, aber gut, Schlafzimmer und so, das habe ich bei uns insofern automatisiert, wenn die Sonne rumkommt im Sommer, dann geht's runter und bleibt unten, bis die Sonne untergegangen ist, weil dann guckt quasi unser Schlafzimmerfenster, guckt Richtung Westen. Das heißt, da guckt auch bis später abends die Sonne rein und dann bleibt dann einfach unten, auch wenn es vermutlich dann gar nicht mehr so relevant ist, aber ja, da ist es einfach unten.
Und wachen die Kinder nicht auf, wenn da nachts der Rollladen rumfährt?
Nö. Ne? Ich könnte abends auch, kann nachts auch Disco drin machen, da wachen die nicht auf, die haben echt so einen stabilen Schlaf. Sehr gut. Also die Kleine war jetzt eben kurz hier unten und wollte irgendwie, keine Ahnung, was sie eigentlich wollte, konnte nicht schlafen und jetzt habe ich gesagt, hier, leg dich in mein Bett. Und ja, meine Zudecke ist weg. Deine Zudecke ist weg, weiß nicht. Ja, jetzt legt sie sich in mein Bett und ich guck gleich mal, wo die Zudecke geblieben ist.
Süß.
Ja, aber ja. Paul, du hast den Kopfhörer gar nicht ganz auf. Ja, sonst kann ich dich nicht hören. Ach so, ja.
Tja.
Ich hab noch eine Abschluss
ja, auf jeden Fall.
Automatisierung, bevor mir noch drei weitere einfallen. Und zwar habe ich in der Küche im Kellerabgang, also direkt vor unseren beiden Homeoffice und im Bad LEDs, die in Abhängigkeit von, ich glaube, 7 oder 8 unterschiedlichen Situationen ein entsprechendes Licht machen.
Alle das Gleiche, also
die machen immer das Gleiche, weil ich hätte das zu kompliziert gefunden, wenn ich dann rot an dem ist was anderes als rot an dem.
Ja, verstehe schon. Aber so quasi genau. Egal, wo man so in der Wohnung so aufhält, man wird früher oder später das mitkriegen, dass genau. Das da rot ist.
Jetzt genau. Ja. Also wenn zum Beispiel, wenn wir irgendwie vergessen, das Auto abzuschließen, dann leuchtet es rot. Also wenn ich irgendwie an dem Licht vorbeilaufe und es ist rot, dann weiß ich, meine Frau fährt im Auto, okay, oder das Auto steht vor der Tür. Es müsste zu sein. Es scheint nicht so zu sein, es leuchtet rot. Und so halt für alle möglichen Sachen. Also pink ist dann die Garage, gelb ist die Kaffeemaschine heizt auf, grün ist die Kaffeemaschine hat aufgeheizt, perfekt. Ein
das
anderes, heißt,
wenn einer das Auto nicht abschließt, weißt du den Zustand der Kaffeemaschine nicht. Das ist ein Skandal.
Ja, oder wenn meine Frau irgendwo hinfährt und das Auto offen ist.
Verdammt, du musst mehr Lampen, das muss eine Ampelanlage werden.
Ja, ich kann ja auch immer in die App gucken, da habe ich große Anzeigen. Also für die Kaffeemaschine habe ich wirklich genug Anzeigen gebaut. Das war so die ersten Sachen, mit denen ich rumgespielt habe und dann machst du halt im Dashboard auch alle möglichen Funktionen und Quatsch rein. Und ja, auch so Sachen wie Müll. Also wenn es abends gelb leuchtet, weiß ich, das ist nicht die Kaffeemaschine, sondern am nächsten Tag ist hier gelber Sack, muss ich rausstellen. Oder blau für Biomüll und so weiter. Nee, blau für Papier, so.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Und
braunes Licht für die Biotonne ist schwierig.
Nee, ja, grünes Licht ist das dann. Aber es ist ein anderes Grün als die Kaffeemaschine.
Das ist mehr so ein schmutziges Grün.
Genau. Ja, aber das ist, also, und Türkis ist, die Waschmaschine ist fertig gelaufen und kann jetzt ausgeräumt werden. Aber nur 15 Minuten lang. Weil dann geht's wieder in den normalen Modus. Ja, genau. In meinem Homeoffice habe ich noch so einen LED-Streifen, den ich halt wirklich dann individuell steuere. Also wenn ich da im Homeoffice bin und dieses Licht an ist, dann baut sich so ein gelber Strahl langsam auf, also wenn ich die Kaffeemaschine anschalte, bis diese 20 Minuten Warmlaufzeit um sind. Und dann kannst du sehen, so, ah ja, okay, ist fast voll. Gut, 18 Minuten geht auch, ist die auch warm genug und macht mir einen guten Kaffee. Kann ich schon mal hochgehen, Kaffee machen. Und ja, das sind so Sachen, die man dann, oder was lustig ist, wenn die Waschmaschine fertig ist, dann macht er auch irgendein lustiges, also so andere Blink. Also das ist in meinem Homeoffice, habe ich andere Lichter, auch der 3D-Drucker wird da angezeigt und so. Dann sitzt in einem Call und die Lampe ist halt hinter mir und ist alles so schön, irgendwie je nach Tageszeit ist das grün oder gelb oder sonst irgendwas. Und dann guckst du hin, ist blau-lila, so, oh, die Waschmaschine ist fertig. Du siehst es aber in deinem Videobild, was die anderen auch sehen können.
Irgendwann wissen es die Kollegen dann. Herr Giesbett, ihre Waschmaschine ist fertig.
Deine Waschmaschine ist fertig. So, ja, okay.
Sehr schön.
Ja. Aber ja, das ist halt cool. So kleine Sachen, die halt echt gut sind.
Ja. Ja, so Waschmaschine, Trockner und so weiter. Ich habe überall Messsteckdosen dran an allen Geräten. Die sind da vornehmlich für diese Solarsteuerung vom Balkonkraftwerk, weil die Einspeisung von dem Balkonkraftwerk gesteuert wird in Abhängigkeit, was die Gesamtsumme aller Messsteckdosen ergibt. Weil ich kein so ein Messding im im Sicherungskasten habe.
Ja.
Das werde ich vielleicht nochmal irgendwann nachrüsten lassen, aber im Moment habe ich einfach, ich glaube, es sind 7 oder 8 von diesen Messsteckdosen an so den relevanten Geräten. Ja, das ist einmal hier am Schreibtisch, wo der ganze Schreibtisch abgedeckt ist mit allem, was da so draufsteht.
Mhm.
Einmal da, wo der Router hängt und mein NAS-System, weil das auch Dauerstrom, da hängt auch an der Steckdose hängt auch der Staubsaugerroboter mit dran, der ja irgendwie seine Mopwäsche und Mop-Trocknung und so macht.
Ja.
Weil das ist ja auch irgendwie, wenn der den Mop trocknet, dann pustet er den ja irgendwie 2 Stunden lang mit warmer Luft an. Das ist dann schon auch ein Dauerverbrauch von, ich glaube, so 70 Watt oder so für 2 Stunden.
Oh, ein guter Hinweis, das muss ich vielleicht auch nochmal.
Ja, und Kühlschränke, die hängen bei mir auch beide an einer Verteilerdose. Da ist so ein Messgerät davor. Kaffeemaschine hat so ein Messgerät und jetzt habe ich sicherlich noch irgendwas vergessen. Aber egal, so ein paar sind es auf jeden Fall. Und darüber kriege ich natürlich dann auch so Verbrauchskurven von all diesen Geräten und eine relativ gute Basislastabdeckung. Also es bleibt nicht mehr viel übrig, was von diesen Steckdosen nicht erfasst wird. Dadurch, dass die Kühlschränke und Router und Computerzeugs und so alles mit drin ist, ist abseits davon eigentlich nur Backofen, Herd, das sind die Großverbraucher, die ich nicht messe, weil die an diese komische, die sind ja an so eine Sondersteckdose angeschlossen, da kommst du ja nicht so einfach dazwischen, dann müsstest du dann in den Sicherungskasten. Da hat mein Balkonkraftwerk aber eh keine Chance dagegen. Also wenn ich sowohl einen Herd als auch einen Backofen anmache, da bin ich sowieso machtlos gegen mit 800 Watt Einspeisung.
Ja, oder auch eine Mikrowelle. Wenn die richtig
rausballert. Und vor allem, das ist auch eine Sache, das ist so ein bisschen so ein False Friend, gegen einen Backofen oder auch gegen eine Mikrowelle oder gegen einen Induktionsherd ausgleichend einspeisen zu wollen. Da ist dein Messgerät und die Steuerung des Wechselrichters nicht schnell genug, um das Pulsen von zum Beispiel einem Induktionsherd aufzufangen. Ein Induktionsherd, der nicht auf volle Pulle steht, sondern auf irgendwas in den mittleren Bereichen, erzeugt seine Hitze durch gepulstes Signal. Also der gibt quasi Strom und dann hört er wieder auf, und dann gibt er wieder Strom, dann hört er wieder auf und dann gibt er wieder Strom. Und je höher du das stellst, umso kürzer die Pausen und je tiefer du das stellst, umso länger die Pausen. Das ist im Wesentlichen das, wie diese Steuerung funktioniert. Das hörst du im Grunde auch, wenn du ein bisschen hinhörst. Und eine Mikrowelle macht es ähnlich. Bei einer Mikrowelle sind die Phasen länger, aber die Pulse bei einem Induktionsherd können je nach Modell relativ kurz oder relativ schnelle Schaltpulse sein. Und wenn du versuchst, das zu messen und deinen Wechselrichter hinterher zu schalten, quasi mit seiner Einspeisehöhe, habe ich schon YouTube-Videos gesehen, wo einer das mit Messgeräten und Oszilloskop und so weiter sich mal angeguckt hat und gesagt, im Grunde verschenkst du deinen ganzen Strom. Im Grunde,
Ja gut, dann gehst halt nicht dran. Also das ist
genau,
halt
ballerst du quasi dein Versuch, das auszugleichen, ballerst du immer genau in die Lücke und verschenkst den Strom ins Stromnetz. Weil du denkst, oh, 800 Watt Verbrauch, lieber Wechselrichter, 800 Watt oder 1000 Watt, mach mal. Und dann macht er und in dem Augenblick hat der Herd schon aufgehört und dann jagst du die 1000 Watt einfach zur Tür raus. Da kannst du Pech haben und mehr Schaden anrichten, was dein Solarstrom angeht, als du Effekt erzielst. Genau, aber über diese Geschichte habe ich quasi Verbrauchsdaten von allen möglichen Geräten und auch so, ob Geräte an sind oder genau, Waschmaschine, Trockner habe ich natürlich vergessen, die haben auch jeder einen eigenen und darüber habe ich dann jetzt keine Lampen oder so, sondern die schicken mir einfach eine Push-Mitteilung auf mein Handy, wenn jetzt irgendwie eine Waschmaschine oder ein Trockner fertig ist und schicken dann auch immer gleich mit dazu, wie viel das verbraucht hat. Also wie viel dieser Durchlauf von Start bis Ende, wie viel Kilowattstunden verbraucht hat. Und das ist sehr interessant. Da lernt man dann so seine Geräte so ein bisschen kennen und sieht mal so den Unterschied von, weiß ich nicht, einem Eco-Programm bei der Spülmaschine im Vergleich zu diesem mach mal 75 Grad, die Töpfe sind dreckig Programm. Das ist mal gut und gerne das Doppelte an Kilowattstunden, was da durchgeht. Und beim Trockner so ähnlich. Da siehst du dann auch beim Trockner, wenn der so eine richtig große Wäsche aus viel Baumwollsachen, die so ja, auch wie gut du schleuderst und so. Also das macht einen Unterschied, wann der fertig ist und wie viel Kilowattstunden der so frisst, je nachdem, was du da so reinhaust. Ist interessant, in diesen Nachrichten einfach immer mit drinstehen zu haben, was dieser Durchlauf jetzt genau verbraucht hat.
Ja.
Es ist auf jeden Fall, also weiß nicht, ob wir noch viele Einzelheiten beleuchten wollen, aber so insgesamt kann man sagen, es ist ein Fass ohne Boden, könnte man sagen, wenn man gemein sein will. Man findet so viel Zeug, mit dem man rumspielen kann, gell? Das ist so.
Genau. Ja, oder auch, wo man so Kleinigkeiten besser machen kann, wo man so einfach sagen kann, ja, okay, ich probiere mal, dass ich, also bei uns jetzt mit der Solaranlage, dass ich eben nicht den Strom für 7 Cent verkaufe, sondern dass ich mich erinnere, wenn die Batterie zu 80% gefüllt ist, jetzt vielleicht mal ein Auto dran zu schließen oder so. Oder wie bei dir zu, wenn irgendwelche größeren Sachen laufen, dass man dann eben den Strom nimmt. Oder dass man sich mit irgendwelchen Lichtern Zeichen machen kann. Oder dass man Lichter für eine bestimmte Stimmung einsetzen kann. Also, oder auch für die Kinder, da habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, da habe ich so eingestellt, die haben so einen Vibrationssensor am Bett, eigentlich dafür da, dass wenn sie nachts aufwachen, können sie gegenklopfen, dann geht das Licht für eine Minute an, so ganz gedimmt, und dann geht's wieder aus, dass sie einfach da sich selber Licht machen können. Aber das funktioniert auch tagsüber und da kommt dann halt irgendwie so ein leuchtendes, pinkes Licht hinter dem Bett für 10 Minuten, wenn sie dagegen klopfen. Außer ist es Vollmond oder Neumond, weil die Kinder eine Zeit lang sehr mondaffin waren, dann wird's halt blaues Licht. Und dann ist halt gleich die Frage so, oh, ist heute Vollmond, ist heute Neumond, können wir mal gucken und so, und müssen wir gleich nochmal rausgehen, wie sieht denn der Mond aus? Und da kann man auch so kleine Lernsachen mitgeben seinen Kindern, weil man das einfach da mit einbaut und denen auch Zusatzinformationen gibt, wenn man es denen halt vorher entsprechend erklärt.
Ja, und ja, das ist so cool.
Und noch eine Sache, die ich mir jetzt gebaut habe, wenn hier bei mir das Home Assistant und Internet mal wieder so halb am Abstürzen ist, aber noch so ein bisschen funktioniert, habe ich mir jetzt einen Shelly Steckdose gekauft, also nicht Steckdose, sondern hier so ein Schalter-Mess-Dings. Oder den hatte ich schon irgendwann, den habe ich vor den Router gehängt, beziehungsweise vor Home Assistant, und habe den so gemacht, dass wenn der ausgeschaltet wird, dass er 10 Sekunden später wieder angeht, automatisch. Und damit kann ich halt Internet und Home Assistant neu starten. Wenn ich das irgendwie mal.
Aber der Home Assistant, das möchte der doch lieber nicht, oder? Dass ihm der Strom weggeballert wird?
Ja, aber wenn er eh nicht mehr reagiert oder keine Ahnung. Wir hatten es letztes Jahr, da waren wir im Urlaub. Und bis ich meiner Schwiegermutter, die hier zu Hause war, erklärt hatte, wie, auf welchen roten Knopf sie jetzt drücken muss. Ich glaube, die hat auf irgendwelche LEDs drauf gedrückt oder so, dass das Home Assistant wieder funktioniert und ich hier dann irgendwie Lichter an- und ausschalten kann. Weil das funktioniert dann nur durch die Hälfte.
Ja, ja.
Wenn das nicht richtig funktioniert, dann habe ich es jetzt halt so eingestellt, dass ich das selber von außen, und den Shelly habe ich auch in diese Shelly Cloud gehoben. Das heißt, ich komme da noch von der anderen Seite mit dran.
Und das, ja, das ist cool. Dann das Entscheidende, dass du da am Home Assistant vorbei an dieses Ding drankommst. Ja.
Wenn Home Assistant kaputt ist, komme ich trotzdem von außen noch dran, und wenn das Internet nicht richtig funktioniert nach außen, komme ich zumindest von innen an diese Steckdose. Gut, da könnte ich auch einfach hochlaufen und Steckdose raus und wieder rein. Aber ich kann halt auch einfach sagen, hier, mach mal aus, und also Home Assistant sagen, hier, mach mal die Shelly aus, und dann knallt er die weg und dann ist wieder da. Das ist eigentlich ganz cool. Und 10 Sekunden ist halt auch so eine Zeit, da sollte dann sich alles wieder entspannt haben, was da schief war, hoffentlich. Wenn nicht, dann muss man halt länger nochmal ausschalten. Aber man hat halt so eine Chance, das mal auszumachen und dann es wieder angehen zu lassen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Das sind halt so Sachen, die entstehen dann so langsam. So, es ist ja nicht so, dass du anfängst so, hier Home Assistant, ich muss jetzt alles fertig machen. So, nee, man macht halt, oder IO Broker, man macht halt mal die Rollläden automatisch. Und dann macht man mal irgendeine Steckdose. Oder man macht, keine Ahnung, irgendwelche Lichter, die dann in Abhängigkeit von, ja, also irgendwie unsere Wohnzimmerbeleuchtung geht halt eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang an, wenn sich jemand im Wohnzimmer bewegt. So, ja, dann ist da dann so langsam das Abendlicht an, aber eben in Abhängigkeit von der Sonne und nicht plus Abhängigkeit vom Licht. Also da auch, wenn du so einen trüben Sommertag hast, dann geht's halt früher an. Und wenn du so einen ganz grellen Sommertag hast, dann geht's halt noch nicht an. Und ich glaube, spätestens so dreiviertel Stunden nach Sonnenuntergang, egal wie hell es ist, geht's dann auch an und schaltet das so. Ja, der reagiert übrigens auch auf Katzen, also die machen sich dann abends auch immer Licht schon.
Ja. Ja, ja, ich habe ja auch hier einen Bewegungsmelder im Arbeitszimmer und der schaltet jetzt auch mein Deckenlicht, das dann abhängig von Tageszeit irgendwie so einen lustigen Fade hinlegt und jetzt zum Beispiel gerade steht es, glaube ich, auf 1%, weil ich hier drin sitze und weil hier Bewegung immer mal wieder ist, also weil ich mich ja an meinem Schreibtisch hinreichend genug bewege, dass er mich ab und zu mal sieht und die Lampe anlässt. Und da ist auch irgendwie so ein ganz kompliziertes Stück Code dahinter, dass ich irgendwie, wenn ich hier reinlaufe in den Raum, dann geht es erstmal hell an. Und wenn man dann drin bleibt im Raum, dann fadet es irgendwann auf dem, was auch immer die Tageszeit sagt, außer man übersteuert es. Wenn man es übersteuert, dann merkt es, dass es übersteuert worden ist und hört dann auf, sich einzumischen. Mhm. Und lauter so Sachen habe ich auch lang dran rumgebastelt. Und auch hier ist auch ein Luftfilter drin, weil ich ja so ein bisschen Hausstauballergiker bin und auch im Frühjahr Pollenallergiker. Steht hier so ein Luftfilter neben mir in meinem Homeoffice. Und den habe ich auch mit einem Bewegungsmelder gekoppelt gehabt und das hat dann immer dazu geführt, wenn du irgendwie am Wochenende oder sonst wann oder im Urlaub oder wenn du jetzt frei hast, nicht arbeiten musst, Ferien oder was auch immer, du gehst nur kurz ins Arbeitszimmer, irgendwas rauszuholen, immer sobald dich dieser Bewegungsmelder sieht, läuft dieser Lüfter los. Das hat mich dann auch genervt und dann habe ich irgendwann auch da wieder so eine Automatisierung reingemacht, dieses quasi erstmal muss er diese Bewegung nicht nur einmal sehen, sondern mehrfach und auch über einen längeren Zeitraum. Also er muss irgendwie so das Gefühl kriegen, okay, der ist jetzt hier und der bleibt jetzt auch hier. Mhm. So, und dann geht das Ding an. Und das ist,
ja,
wenn du das einmal richtig hingefummelt hast, dann ist es danach einfach smart im einfachen Wortsinne, ne? Und dann macht es, dann musst du dich nie wieder drum kümmern. Das funktioniert dann einfach.
Ja, und es nervt halt nicht. Und ja, also nochmal, um es zu betonen, es ist halt nichts, was man mit der ersten Steckdose, die man anschließt, perfekt machen muss, sondern man bastelt da immer wieder ein bisschen was und ist auch nichts, also wo man einfach Wochen seines Lebens drin versenken muss, sondern ja, man versenkt da so ein bisschen Zeit und dann lässt man es mal wieder laufen und dann fällt einem wieder irgendwas auf, was besser sein könnte oder besser funktionieren könnte und dann kauft man sich ein neues Gerät und macht den nächsten Schritt und probiert sich einfach ein bisschen aus und ich muss sagen, das funktioniert für mich echt sehr gut. Also.
Dann nochmal zum Abschluss eine Sache, vielleicht in die Richtung mehr so das Technische. Also du hast jetzt Home Assistant gesagt, ich habe IO Broker gesagt, aber was wir glaube ich beide unterschreiben würden, ist, dass man ein System braucht, was Hersteller und wie sagt man, Ökosystem unabhängig ist oder so ein eigenes Ökosystem bildet, was über die ganzen Gerätegrenzen hinweg geht. Und das können sowohl IO Broker als auch Home Assistant. Was man eben nicht will ist, ich kenne jetzt Homey nicht, aber es gibt ja ganz viele so, sei es jetzt, du bist bei Apple und hast Apple HomeKit und dann kaufst du nur Geräte, die Apple HomeKit kompatibel sind. Das kann man machen, aber dann bleibt dir halt wahnsinnig viel verschlossen, weil dann bist du, was die Lampen geht, total eingeschränkt, dann bist du, was die Thermostate geht, eingeschränkt, dann bist du, was die Rollladensteuerung geht, eingeschränkt, dann kannst du diesen ganzen fancy LED-Kram aus China nicht kaufen, sondern musst irgendwie das teure Zeug von irgendeinem Anbieter kaufen und so weiter und so weiter. Das ist sicher ein Weg, der auch ein Smart Home ergibt und vielleicht sogar relativ schmerzfrei, weil du brauchst keine SD-Kartenflaschen irgendwo, aber das zahlst
nicht
du dann
schlimm.
Halt.
Das ist wirklich nicht schlimm.
Nee, ich sag nur, aber das zahlst du halt durch die Nase dann.
Ja, genau.
Und das gleiche gilt vermutlich für, ich bin alles komplett auf Philips Hue oder ich bin komplett auf Homatic oder. Da gibt's Dutzende Systeme, die sind alle irgendwie für sich genommen wahrscheinlich irgendwie toll und smart und schick. Aber wenn du sowas wie IO Broker oder Home Assistant nimmst, dann machst du dich halt von diesen Fesseln frei. Wenn du irgendwie, du willst jetzt ein Bluetooth-Gerät anschließen, ja, dann gibst du deinem lustigen Raspberry Pi, entweder hat er schon Bluetooth oder du steckst ihm so einen Bluetooth-USB-Stick rein, bindest den irgendwie ein und zack, hast du deine komischen Eve-Steckdosen, die mit Bluetooth reden, da drin. Und Zigbee genauso, da kommt da so ein Zigbee-Stick dran und dann redet das Ding Zigbee oder Z-Wave oder. Und jetzt eben die neueren Varianten Meta, Thread, Meta over Ethernet, Thread hast du nicht, ich keine Ahnung, es gibt jetzt tausende von, aber am Ende, es dauert nicht lange und da gibt's den passenden Home Assistant, was auch immer, oder den IO Broker Adapter, der das dann auch spricht und dann wird das da integriert. Und man kommt von dort aus, das vielleicht noch so, als damit das Bild mal rund ist und wenn man das von außen vielleicht auch erstmal so nicht weiß, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, man kommt dann auch von da wieder zum Beispiel zu Apple HomeKit zurück. Also wenn ich jetzt ein Apple-Handy habe und ich möchte jetzt, dass meine Frau zum Beispiel ist, die hat mit diesem IO-Broker, die weiß wahrscheinlich nicht mal, dass es den gibt, ja, beziehungsweise die...
das ist der Vorteil, muss ich ja sagen, bei Home Assistant, da kannst du ein schönes Dashboard bauen und meine Frau nutzt es auch gern und viel und sagt dann immer, ja, ich brauche das und das und kannst du mir noch das einstellen und dann machst du halt da ein Stückchen wieder mehr und dann kann sie halt da genau die Sachen, die sie haben möchte, entsprechend schalten. Und das funktioniert dann auch gut. Oder genau, sich angucken, also weiß ich nicht, wie warm ist es draußen oder so. Scherze.
Genau, also und so ein Dashboard, okay, das geht bei iOBroker, gibt's auch diese Visualization Dinger und es gibt auch Apps und so, aber das habe ich alles nicht im Einsatz, sondern ich habe tatsächlich gedacht, so das einfachste, um meiner Frau und auch meiner Tochter, die jetzt auch ein Handy hat, das zugänglich zu machen, ist schlichtweg Apple Home. Und da gibt's halt auch dann wieder im iOBroker und genauso im Home Assistant, denke ich, einen Adapter, der sich als Bridge in Apple Home wiederum anmeldet und dann Geräte nach dort exportieren kann.
Genau.
Und das heißt, jede Schaltsteckdose, jedes Thermometer, jeden Luftfeuchtigkeitsmesser, jeden Window Blind hier, wie heißt
das? Und selbst wenn sie eben nicht von Natur aus mit dem Apple oder Google oder Alexa, nee, egal,
ja,
mit den ganzen Ökosystemen sprechen wollen, wenn du da sowas wie iOBroker Home Assistant oder sonst irgendwas dazwischen hast, dann reden die halt damit.
Und du kannst ja theoretisch sogar virtuelle Geräte da reinbauen. Also du könntest ja irgendwas, genau, was du dir komplett, was komplett gar nicht als echtes Gerät existiert, sondern nur irgendwie einen Datenwert in deinem...
Das letzte Ergebnis deiner Lieblingsfußballmannschaft.
Ja, genau. Könntest du... Könntest du da ausgeben als, genau, als haben sie gewonnen, ist das der Knopf an und wenn nicht, dann ist er aus oder so. Könntest du alles machen. Ja. Also... Und über solche Sachen, die relevanten Dinge, die man schalten oder sehen will, habe ich halt alle nach HomeKit exportiert. Die ganzen Intern States oder so Nerd-Zeugs, wo ich genau weiß, da interessiert sich meine Frau eh nicht dafür oder das würde das nur vollmüllen, die habe ich halt weggelassen. Aber ja,
du machst halt in irgendeinem Zimmer, was sie nicht sieht.
Ja, nee, ich will ja selber für mich auch, dass die Home-App für mich so der einfache Zugriff vom Handy ist, auf die Dinge, die ich wo ich einen Steuerbedarf habe, dass ich jetzt irgendwie sage, ich möchte diese Lampe jetzt hier übersteuern, die da bei mir oben an der Decke hängt. Im Moment hat sie 1%. Das würde mich jetzt vielleicht nerven, wenn ich jetzt was schreiben wollen würde oder so. Wahrscheinlich würde ich es einfach der Siri sagen, aber das hängt ja zusammen. Damit die Siri das versteht, muss es ja in HomeKit drin sein. Genau, also um das, diesen Connect nochmal, vielleicht bei Fernando, falls der noch nicht bestand, dieser Connect, das ist keine Entscheidung gegen diese Google- oder Apple-basierten Home-Umgebungen, sondern das kriegt man da von hinten auch wieder reingedrückt und dann sieht das im Endeffekt genauso aus, als hätte ich eine HomeKit-unterstützende Lampe oder so gekauft. Die taucht dann am Ende da genauso auf und die kann genauso da ihre Buntigkeit eingestellt kriegen und das funktioniert 1:1 genauso.
Genau, und das Besondere ist eben, dass du mit so einem System alles mit allem reden lassen kannst.
Genau, da kann dann der Philips Hue Bewegungsmelder den weiß ich nicht, die Heizung kalt stellen oder was weiß der Geier. Also
genau, so
das geht alles.
Die Garage ist an und drinnen geht ein Licht in einer bestimmten Farbe an, weil drinnen irgendjemand am Bewegungsmelder vorbeigelaufen ist. So, es hat nichts miteinander zu tun, aber für mich ist es sinnvoll, dass ich hier drin pinkes Licht sehe.
Ja, die Frau ist, das Handy von der Frau ist weg und die, das Handy von der Geliebten kommt und deshalb wird der Whirlpool voll. Was? Nein.
So was?
Ungefähr. Kannst du alles reinprogrammieren.
Du kannst alles reinprogrammieren, ja. Ja.
Genau. Nee, also machen wir, glaube ich, damit den Deckel drauf auf dieses längliche Thema.
Wenn es noch Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ich habe gerade heute erst wieder einen Kommentar beantwortet zum Baileys selber machen, hatte ich auch irgendwie vergessen. Wir lesen sie alle und wir versuchen wirklich auch zu antworten.
Genau.
Oder Fernando, du musst halt mal in der Sendung vorbeikommen und dann reden wir nochmal intensiv drüber.
Reden wir nochmal eine Stunde darüber. Gut, herzlich willkommen zurück denen, die jetzt gerade die Kapitelmarke gesprungen sind. Ihr habt da eine Menge verpasst. Wir haben gerade sehr lange über einem
oder ihr habt viel Lebenszeit zurückbekommen, weil ihr nicht zuhören musstet, wie wir da tief eingetaucht sind. Aber wir haben jetzt noch ein anderes Thema. Du hast vor 3-4 Monaten, 5 sogar, einen Pizzaofen geschenkt bekommen, der auch, die Geschichte möge man nachhören, wie du nicht wusstest, dass du ihn zum Geburtstag kriegst.
Ja, genau.
Ja. Wie ist es denn damit? Irgendwie, ich habe heute Mittag dann gedacht, so, ach, was können wir denn in der Sendung reden? Und dann ist mir eingefallen, ach Mensch, über diesen Pizzaofen, da hast du uns noch gar nichts erzählt. Also, ich habe ihn, glaube ich, noch nicht mal in echt gesehen.
Das stimmt, du warst, glaube ich, noch nicht hier seitdem. Ja, also nutzt ich habe ihn vielleicht.
Wie oft die Woche machst du Pizza?
Nee, tatsächlich ist es nicht in pro Woche messbar. Das ist leider zu selten. Wir haben ihn diverse Male eingesetzt, so ist es nicht. Allerdings, und ich habe mir jetzt dann auch natürlich so nerdmäßiges Pizza Mehl bestellt.
Das ist das 00 oder wie das heißt, oder ist das ja, dann genau. Semolino? Nee, das ist noch was anderes, gell?
Das Semola ist dieses Zeug, was man benutzt, um
dass der
Teig nicht
klebt,
genau. Das ist so Hartweizengrieß grob geschrotet oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das herstellt, aber genau, das habe ich bestellt. Und dann liest man natürlich oder guckt so ein paar Videos, wie diese ganzen Pizza-Nerds im Internet neapolitanische Pizza machen. Und dann versucht man das zu rekreieren, ja, und dann ist es halt so, empfohlen wird irgendwie Teige so mit 60-65% Hydration, also das ist immer so die Frage, wie nass ist der Teig, je nasser er ist, desto besser funktioniert das, dass der im Ofen später so hochkommt, weil diese, bei, wenn du da 500 Grad einen relativ nassen Teig, dann kriegst du da halt so schockmäßige Wasserverdampfungen im Inneren des Teigs, die dann diese Gasblasen durch diese Wasserdampf, das pufft den Teig dann so auf. Und je nasser der ist, umso besser und effizienter macht er das. Und das hängt dann auch noch von der Teigführung ab. Wie lange ist der da in deinem Kühlschrank gegangen? Und ist es ein 24-Stunden- oder ein 48-Stunden-Teig oder noch kürzer?
Hast du auch so Plastikverpackungen, wo man den dann gehen, wie heißt es?
Ja, genau, so eine Dose habe ich mir dann auch, also diese viereckige Kiste, die man auch in jeder Pizzeria stehen sieht, wo sie diese Kügelchen drin haben. So eine Kiste habe ich mir dann auch noch gekauft. Da hat meine Frau dann aber auch gesagt, jetzt übertreibst du es, was soll denn der Blödsinn? Und dann hat sie aber
gar nicht erst angefangen zu übertreiben. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Bitte, jetzt machen wir einen Punkt.
Nee, aber dann hat sie selber den nächsten Teig gemacht und hat dann festgestellt, ist eigentlich ganz praktisch. Und ja, wir haben es, wie gesagt, ein paar Mal eingesetzt und wir hatten gemischte Ergebnisse, sage ich mal. Also wir hatten gleich der erste Durchgang, hat ziemlich gut geklappt. Dann habe ich einen Teig gemacht, da habe ich natürlich dann wiederum in die andere Richtung übertrieben und habe gedacht, was ist so der geilste Hydrationsgrad, den es so gibt. Das ist irgendwie so, ich glaube 75% oder so. Und dann dachte ich so, ja 10% mehr, what could possibly, ne? das ist scheiße anders und scheiße viel schwerer, weil so nasse Teige, das mag zwar sein, dass das im Ofen am Ende geil funktioniert, aber bis dahin musst du das Scheißding auch erstmal kriegen. Das ist beim Ausfalten schwieriger, das ist beim Belegen, also beim Händeln einfach, weil der klebt an den Händen, wenn er so nass ist.
Ja.
Und dann klebt er natürlich danach an deinem Pizzaschieber und dann löst er sich von dem Pizzaschieber nicht richtig und dann hast du ihn schon halb zerstört, bevor du ihn im Ofen an der richtigen Stelle liegen hast. Mhm. Und das, ja, man kann da auch sehr desaströse Pizza-Abende erleben, wenn man es halt übertreibt mit seinem Weg zum Ziel sozusagen.
Ja, vielleicht geht man von 65 in Einserschritten auf die 65
oder sowas. So ungefähr, genau. Das macht man vielleicht besser, das haben wir dann auch gelernt. Und dann hat meine Frau bei einem Teig irgendwie, ich will es jetzt nicht unterm Bus werfen, ich sag's jetzt nicht. Sagen wir mal so, der Teig ist nicht ganz gelungen.
Okay.
Und ich war nicht schuld. Und dann hat dieser Teig, der ist außen zu schnell verbrannt und innen nicht gar geworden.
Mhm.
Und wir haben nicht rausgekriegt, was wir anders machen sollen. Also du kannst es dann am Ofen, kannst du das faktisch nicht mehr retten. Und ich habe dann ein bisschen mit der KI diskutiert, was da der Fehler ist. Und die hat dann auch Links rausgesucht. Ich habe das dann auch später noch auf so Pizzaseiten nachgelesen und so. Das ist ein Problem mit der Teigführung gewesen. Also hat irgendeine Reifephase, war entweder nicht oder zu kurz oder so. Und dann kriegst du so Teige, die wo irgendwie dieses Glutengitter innen drin nicht richtig ist. Und dann hast du so Effekte, dass du am Ende so einen Boden hast, der, wenn du ihn so von der Länge her in dem Ofen drin lässt, von der Zeitdauer her, so drin lässt, dass der nicht verbrannt ist unten, dann ist der innen drin noch zu roh und dann denkst du dir, dann müsste ich ihn eigentlich länger drin lassen. Wenn ich das aber mache, dann verbrennt er mir aus und dann ist die Pizza schon schwarz, bevor das innen sich entwickelt hat.
Aha.
Und das kannst du an einem 500 Grad Ofen, du könntest diesen Teig vielleicht nehmen und könntest ihn in einen 200 Grad Backofen stecken, vielleicht würde er da funktionieren, aber als neapolitanische Pizza in so einem 500 Grad Ofen funktioniert er dann halt einfach nicht mehr.
Aha.
Ja, da haben wir so ein paar Reinfälle erlebt, die dann auch natürlich irgendwie, an dem einen Abend war es sogar ziemlich frustig, dass wir dann am Ende einfach wirklich noch eine Tiefkühlpizza aus dem Ofen geholt haben, aus dem Tiefkühler geholt haben und die gemacht haben. Und die Kinder haben dann rumgemault, dass sie jetzt was zu essen wollen und ich habe da draußen geflucht und habe eine Pizza nach der anderen verbrannt. Das war nicht schön, sagen wir mal, der Abend. Das war so ein bisschen, warum ist die Kacke so kacke? Aber dann hatten wir auch den nächsten Durchgang wieder. Da hat es dann wieder ganz fantastisch funktioniert. Also wir sind da echt noch in so einer Lernphase drin und ich würde mich, glaube ich, auch noch nicht trauen, Gäste damit zu bewirtschaften. Das ist mir, glaube ich, noch zu heikel.
Dann würde ich gerne als Nicht-Gast vorbeikommen und es mit dir experimentieren.
Ja, das können wir machen. Aber dann bringst du, also kannst du die Kinder TK-Pizza. Oder alle, wem auch immer mitbringen, aber denen geben wir was anderes zu essen.
Ja, mein Gott, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn es gar nicht läuft, dann kann man den um die Ecke holen, genau.
Ja, oder genau. So. Nee, das macht Spaß, damit rum zu experimentieren. Ich merke, dass ich immer zu spät dran denke, weil die guten Teige haben halt 24 Stunden oder besser 48 Stunden Teigführung.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage. Wie machst du es, dass du quasi immer Pizza machen kannst? Also kann man so einen Teig einfrieren, aber das ist halt auch, wenn mir dann mittags um 4 einfällt, dass ich um 6 eine Pizza haben will, kriege ich den Teig überhaupt so schnell aufgetaut, ohne dass der...
Das kann man wohl. Das habe ich persönlich allerdings noch nicht gemacht. Ich habe Videos dazu gesehen, wo Leute sagen, wie das geht und du musst natürlich dann trotzdem mit dem Auftauen schon so, sagen wir mal, 4 bis 6 Stunden oder so vorher solltest du den mal aus der Tiefkühlung holen und dann irgendwo hinlegen. Und dann geht das wohl irgendwie. Da habe ich aber noch keine Erfahrung damit. Das kann man googeln, kann sich da Videos angucken.
Okay.
Du würdest dann quasi so einen normalen 48-Stunden-Teig machen und in dem Moment, wo du normalerweise anfangen würdest, Pizza zu machen, wo der normalerweise seinen Reifepunkt perfekt hat, hast du dann vielleicht irgendwie 10 Kugeln gemacht, benutzt 4 und frierst 6 ein.
Mhm.
Sodass die ihre wie auch immer, Entwicklungsprozesse, die sie da durchgehen, einfach an der Stelle aufhören. Es gibt auch, ich habe auch Rezeptvideos gesehen, wo es heißt, Teige, die man beabsichtigt einzufrieren, macht man irgendwie nochmal ein bisschen anders. Da wird die Rezeptur nochmal ein kleines bisschen angepasst, weil dieses Einfrieren auch nochmal irgendwas mit dem Teig macht. Wie relevant das ist, kann ich nicht abschätzen. Keine Ahnung. Also damit habe ich wenig Erfahrung. Im Moment haben wir es dann meistens so gemacht, dass wir irgendwie freitags einen Teig zusammengeknallt haben und entweder dann es auf einen 24-Stunden-Teig angelegt haben, weil wir überlegt haben, dass wir samstags Pizza essen oder auf einen 48-Stunden-Teig, wenn wir sonntags Pizza essen.
Mhm.
Und
also, aber wenn mir jetzt einfallen würde, ich möchte morgen zum Mittagessen mir eine Pizza machen,
Das geht auch. Du kannst auch Teige, die du am selben Tag noch isst, machen. Das sind halt immer dann Abstufungen von, wie geil wird das? Hm. Und je schneller das gehen soll, umso mehr Hefe musst du da reinknallen. Und okay, dann hat das vielleicht dann einen mehr hefigen Geschmack, den der Profi da nicht haben will. Ja, so eine neapolitanische Pizza funktioniert normalerweise mit 0, Grammzahlen von Hefe. Und so ein Schnell-Pizzateig, den man irgendwie eine Stunde, nachdem man ihn angeklatscht hat, verarbeiten kann, da kommen dann halt irgendwie 6 Gramm Pizza rein, Hefe rein. Ja. Mhm. Das ist eine komplette andere Dimension. Das ist Faktor 10 oder mehr.
Ja. Nee, aber ist ja dann auch eben die Möglichkeit so, also wir haben gar sowas ja im Moment nicht, aber ich stelle es mir halt schon irgendwie charmant vor, diese Möglichkeit zu haben, zu sagen, so, und heute Abend gibt's Pizza und jetzt ist 15 Uhr und ich krieg's halt noch hin. Und das finde ich schon irgendwie cool. Was macht ihr drauf?
Ja, bei meinen Kindern, die sind relativ festgelegt. Deren Pizza funktioniert immer gleich. Tomatensauce und Mais.
Okay.
ja.
Was für Tomatensauce?
Wenn wir sie selbst zubereiten, dann ist sie relativ simpel. Dann ist das einfach klein bisschen Salz, klein bisschen Pfeffer, klein bisschen Olivenöl und gegebenenfalls ein bisschen Oregano. Und sonst gar nichts.
Passierte Tomaten noch.
Passiert, naja, natürlich. Ja. Genau. Nee, passierte Tomaten.
Wir machen hier dieses Konzentrat einfach drauf. Fertig. Wie heißt das?
Ernsthaft? Tomatenmark.
Tomatenmark, ja.
Ernsthaft?
Ja, einfach Tomatenmark, ganz dünn, hat den gleichen tomatigen Geschmack. Du musst halt dann ein bisschen Gewürz dran machen noch.
Ja.
Du hast den gleichen intensiven tomatigen Geschmack, du hast aber nicht dieses ganze soßige Generve, was dir dann deine Pizza durchsupscht.
Ja gut, das bei 500 Grad, die kocht ja ordentlich da drin. Also die blubbert wie irre, wenn sie da drin ist im Ofen.
Ja, genau.
Zwar nur 30 Sekunden, aber...
Genau, das passiert dann halt dann gar nicht.
Da hätte ich bei Tomatenmark dann fast Angst, dass es verbrennen würde in einem so heißen Ofen.
Also wir machen halt, wenn wir Pizza selber machen, die im Backofen, der hat halt dann 280 oder 300 vielleicht, wenn man Glück hat.
Ja.
Da ist Tomatenmark.
Also jetzt die letzten Soßen, die ich gemacht habe oder die ich benutzt habe, waren hier von der von diesem toskanischen
La Viala
Supermarkt. Hier hat dieses Supermarkt, kann man das nicht nennen. Also naja, wo man halt zu viel Geld ausgeben kann, wenn man Toskana-Feeling ins Haus holen will. Die haben eine eigene Pizzasoße. Davon habe ich gerade eine Kiste gekauft. Da dürften auch noch ein paar Gläschen im Schrank sein. Und da habe ich die benutzt. Die funktioniert natürlich super, weil ich meine, da hat sich irgendein italienischer Pizzamensch Gedanken drüber gemacht, was da reinkommt. Und hat es mal ohne Rücksicht auf, was kostet das Gläschen, am Schluss zusammengemischt. Mit irgendwelchen Bio irgendwas Tomaten aus der Toskana. Das funktioniert ganz gut, aber das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen preisintensiv, um das zur Standardsoße zu machen. Da war ich aber halt neulich mal einkaufen, da habe ich mal so eine Kiste Pizzasoße mitgenommen. Wie gesagt, aber normalerweise meistens nehme ich als Basis nicht passierte Tomaten, also die schon so völlig glatt püriert ist, sondern ich nehme diese gestückte Tomatenstücke in, so wie man das als Basis für eine Pizza, so für eine Tomatensauce oder so auch nehmen würde. Und dann stecke ich da nochmal einen Zauberstab rein für eine Sekunde oder zwei. Und dann schreddert der mir die da restvorhandenen Stücke nochmal so ein bisschen kleiner und dann ist die noch so ganz leichtstückig, aber sie ist noch nicht so diese völlige Glattheit, die so eine passierte Tomate hat. Und man sieht da auch hin und wieder nochmal einen Tomatenkern oder sowas drin rumschwimmen. Genau, und das nehme ich dann mit, wie gesagt, ganz leichten Würzen. Ich mache da jetzt keinen, da kommt nicht irgendwie Knoblauch oder irgendwas noch mit rein oder so. Das bleibt relativ basic von den Zutaten. Und meine Pizza, also was ich so drauf mache, ist in der Regel, wir nehmen diesen Mozzarella, wie heißt der, Fior di Latte oder so ähnlich? Die Blume der Milch oder sowas heißt das, glaube ich, übersetzt. Aber wir mögen mich korrigieren, wenn man Italienisch kann. Das ist so eine Mozzarella-Version, die relativ trocken ist.
Ja.
Die hat halt nicht dieses Mozzarella, was du so in Salzlake kaufst, der ja so wirklich nass ist. Und das liest man überall als Empfehlung, dass man diese trockenere Mozzarella-Version kaufen soll. Und den gibt es so in Tüten, dann ist der schon so gewürfelt. Du kannst ihn aber auch am Stück kaufen und dann selber irgendwie hobeln oder schneiden oder wie auch immer. Und dann, dass du den so in so einer Streuform hast, wo du ihn mit der Hand greifen kannst, den vermische ich dann auch.
Drüber machen, ja.
Genau, den vermische ich dann auch gerne so mit geriebenem Parmesan. Das funktioniert auch immer fantastisch, wenn du das so halb-halb vielleicht sogar benutzt oder in irgendeinem anderen Verhältnis. Und na klar, am Anfang experimentierst du mal erstmal mit Margherita, weil du bist ja noch in so einer Phase, wo du jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche anderen teuren Dinge da noch ein paar Mal Schinken draufschmeißen oder so, um dann festzustellen, ja, okay, die Pizza habe ich komplett vermurkst und schmeiße ich jetzt alles in die Tonne. Also ja. Am Anfang machst du dir eine Margherita und guckst mal, wie es wird. Und wenn dann irgendwie so das Gefühl hast, okay, heute läuft's, der Teig ist gut und die zweite Pizza, da mache ich jetzt mal ein bisschen wilde Sachen drauf. Weil ich mache dann auch oft kleine, weil die händeln sich leichter. Da bin ich dann auch sicherer, dass die irgendwie beim Reinmachen und beim Drehen und so dann nicht gleich kaputt gehen.
Macht ihr das so, dass ihr dann, jeder kriegt seine eigene irgendwie, möchte ihr das und dann kriegt er die serviert? Genau. Oder macht ihr einfach eine und wird klein geschnitten und raus und?
In der Regel, die Kids essen zum Glück bei uns das Gleiche. Das heißt, da mache ich das so, dass jeder kriegt eine sozusagen, aber sie teilen sich die erste und sie teilen sich die zweite.
Okay.
Das heißt, die erste Pizza, die auf dem Tisch landet, wird klein gehackt und ist dann erstmal die Kinderpizza. Und die zweite ist in der Regel dann auch die Kinderpizza. Und dann kommt die von meiner Frau. Und weil ich derjenige bin, der am Ofen steht, ist meine dann die letzte. Und danach wird dann nochmal geguckt, wir hatten jetzt noch Hunger, was machen wir denn noch? Und dann gehe ich nochmal raus und mach nochmal.
Lässt du den dann durchlaufen oder macht man den aus erstmal?
Ich lasse ihn durchlaufen, weil der würde sonst auch zu lange brauchen, bis der Stein. Also wahrscheinlich kühlt er nicht so schnell aus, aber du lässt ihn ja auch vorne weg eine ganze Weile laufen, bis der Stein richtig heiß ist.
Wie lange dauert es?
So wie deine Kaffeemaschine. So 20, 30 Minuten. Ich habe so ein Laserthermometer, dass ich damals die Story mit mein Auto in Hildesheim sich die Bremse verklemmt hat. Die älteren Hörer werden sich erinnern. Seitdem habe ich ein Laserthermometer und das kommt dann hier auch wieder zum Einsatz, dass man von außen so in den Ofen rein lasern kann, um mal zu gucken, wie heiß der Stein so ist an verschiedenen Stellen. Der ist ja auch nicht überall gleich heiß, der Ofen, weil der Brenner ist ja wie so ein L. Also du hast so eine Reihe Gasbrenner links an der Seite und eine Reihe Gasbrenner hinten und rechts an der Seite ist nichts und vorne ist natürlich offen und da kannst du halt durchaus unterschiedliche Temperaturen messen, so je weiter du nach rechts misst, umso kälter ist es und du merkst auch bei so einer Pizza, dass die halt genau da, wo die beiden Brenner, also wo dieses L quasi ist, von der Seite ist die Pizza als erstes fertig, da kommt der Teig als erstes hoch und da kriegt der Teig auch als erstes außen so dieses Leopardenmuster, wo er so diese schwarzen Punkte kriegt, die so diesen typischen Look einer neapolitanischen Pizza ausmachen.
Ja.
Und da musst du auch dann echt schnell sein, die zu drehen. Und diese schon gepunktete, schon so ein bisschen angebräunte und schon mit so leichten schwarzen Flecken versehene Seite nach rechts vorne zu drehen, wo die kalte Seite sozusagen ist und den noch nicht so fertigen Teil der Pizza in die Hitze zu stellen. Und dann dauert es nochmal 20, 30 Sekunden und dann musst du auch schon den Teller an der Hand haben, wo du die Pizza rausholst. Also da ist Mise en Place ist enorm wichtig. Wenn du in dem Augenblick feststellst, oh, ich habe gar keinen Teller, wo ich die drauf machen kann, dann
legst du das auf den Boden oder sie wird schwarz.
Ja, oder du holst sie raus und hast sie dann auf dem Schieber und läufst mit so einer halben Pizza oder mit so einer Pizza auf dem Schieber rum und guckst, dass sie nicht runterfällt. Aber also ich habe dann wirklich den Stapel Pizzateller neben dem Ofen stehen, damit ich einfach Schieber rein, Teller greifen und dann drauf, damit das greifbar ist. Das muss dann alles da drum verfügbar sein. Wenn du da erst noch loslaufen musst, dann ist vorbei. Aber es geht wirklich blitzschnell. Es ist echt krass, wie schnell das geht.
Ja, das also muss ich ja sagen, das finde ich ja das schon, was ich auch sehr charmant finde. Deswegen ich auch immer wieder mit der Idee spiele, aber ja, jetzt erstmal.
Ja, also ich auch mit dem Modell jetzt, also ich habe ja diesen Tony von Bernhard,
Nee, da bin ich noch gar nicht jetzt groß.
Nee, ich sag nur, also man braucht, glaube ich, nicht zwingend so ein super teures Modell. Es gibt ja da so diese Baumarktmarken und dann gibt es diese Unis, was so, glaube ich, so die ersten waren, die das so ein bisschen popularisiert haben.
Oder haben es bekannt gemacht, ja.
Ja, genau, und die sind auch so ein bisschen die teureren, sage ich mal. Und klar, ich kann jetzt noch nicht darüber reden, wie der in 5 Jahren aussieht, wenn er da jetzt immer auf der Terrasse steht und Sommer wie Winter allen Witterungen ausgesetzt ist. Ja. Ob der dann irgendwann einfach zerfällt und in Rost aufgeht, das kann ich nicht abschätzen. Ja, im Moment, diesen halben Winter, den er jetzt erlebt hat, den hat er gut weggesteckt. Und sieht noch tadellos aus, aber das würde ich jetzt auch nicht anders erwarten. Noch hat er ja auch sowieso Garantie, also von daher, das wäre jetzt seltsam, wenn er schon im Arsch wäre. Aber so rein vom Handling her und von der Art, wie heiß er wird und so weiter, habe ich jetzt nicht das Gefühl so, oh, da hast du jetzt aber das Billigmodell oder da hättest du jetzt Wünsche, was anderes zu haben oder so. Sowohl die Größe als auch wie er so funktioniert, würde ich erstmal sagen, so bisher habe ich noch nichts gemerkt, wo mir was fehlt.
Okay.
Von daher, da muss ich jetzt erstmal noch ganz viel lernen, bevor ich irgendwie an die Grenzen dieses Pizzaofens komme.
Ja. Ja, und dann ist halt auch immer die Frage, wie nerdig man da wirklich einsteigen will. Also du kannst ja sicherlich mit dem erstmal sehr, sehr viel machen, bevor es dann irgendwann notwendig sein könnte, dass du mal ein Modell hast, was du noch anders steuern kannst oder keine Ahnung, wo du noch mit smoken kannst, was weiß ich.
Ja. Ja. Sauber machen während des Zubereitens. Mhm. Falls da irgendjemand irgendeinen Trick für mich hat, ich habe das mal versucht zu googeln. Ich hatte nämlich einmal so einen Unfall, wo mir eine Pizza, da habe ich ausrollen, aber man rollt die ja nicht. Die werden ja so mit den Fingern so auseinander gedrückt und dann auf der Hand so rumgeschleudert. Und das ist auch so ein Ding, wo man übt, ja, sag ich mal, dass man da besser wird. Und da habe ich wohl bei der einen Pizza etwas übertrieben und habe den Boden an einer Stelle zu dünn gemacht. Mhm. Und dann ist beim Belegen scheinbar, weiß ich nicht, vielleicht Feuchtigkeit da durchgesuppt oder ich hatte nicht genug von diesem Simula auf dem Schieber drauf oder wie auch immer. Jedenfalls klebte die oder ich weiß nicht genau, wann es wo passiert ist, aber jedenfalls am Ende vom Lied, als ich die Pizza im Ofen bewegen wollte, war wohl der Boden durch von der Pizza. Und dann suppte so ein bisschen der Inhalt auf den Stein. Und das habe ich zunächst gar nicht gemerkt. Aber als ich die Pizza dann bewegt habe, habe ich gemerkt, so irgendwie so 80% der Pizza kommen mit, aber da in der Mitte so ein Teil, der ist jetzt da ortsfest und möchte nicht mehr bewegt werden. Das hat der Zubereitung der restlichen Pizza gar nicht so einen großen Abbruch getan und ich habe meiner Frau dann eine Pizza mit Loch in der Mitte serviert. Mhm. Und mein Kommentar war nur, frag bitte nicht, wo der Rest ist.
Ja gut, aber das brennt dir natürlich an, wenn du es nicht richtig runterkratzen kannst,
ja, dann dauert es. Während ich ihr die Pizza serviert habe und sie begann, die zu essen, brannte es in diesem Ofenlichterloch.
Der Rest ist verbrannt, Schatz.
Ja, der Rest ist einfach on fire da drin. Und dann kam aber danach zumindest noch meine Pizza und eine gegebenenfalls nötige zweite Runde für die Rest der Familie. Insofern musste ich dann irgendwie damit klarkommen. Dann habe ich diesen Schieber, der ist aus Metall, habe ich genommen und habe dann, als das abgebrannt war, den ganzen Rotz, der da so schwarz auf diesem Stein klebte, einfach mal so mit dem Schieber so abgekratzt, weil ich meine, du kannst ja da nicht reingreifen, das ist ja halt wahnsinnig heiß. Ja. Also der Schieber ist schon das Einzige, was da irgendwie rein kann und der ist aus Metall, der kann da beliebig lang drin bleiben und der hat einen langen Stab hinten dran. Und dann habe ich das da so versucht sauber zu kratzen und habe alles nach ganz hinten geschoben, so zum Brenner hin. Und da ist es dann nochmal in Flammen aufgegangen, also die ganze Asche hat dann nochmal angefangen zu brennen und dann brannte das nochmal eine Sekunde und irgendwann hörte das dann auf und dann hatte ich da hinten so ein kleines trauriges schwarzes Häufchen und in der Mitte einen schwarzen Fleck auf dem Stein, aber gut, die sehen sowieso nach einer Benutzung aus wie sonst was, aber zumindest war ich dann so einigermaßen, dass ich dachte, da ist jetzt nicht mehr allzu viel Asche an der Stelle, da kann ich jetzt nochmal eine Pizza hinlegen. Und dann habe ich überlegt, ob man da irgendwie, wenn man irgendeinen hitzebeständigen Besen hätte aus, was weiß ich, also aus Plastik. Ja,
einfach so ein Grillbesen, oder? So ein Grillrostreiniger.
Ja, aber das muss ja nicht so kratzen. Das muss eigentlich nur, musst du eigentlich nur Staub wegfegen können. Also es müsste eigentlich eher ein Besen als ein, als Föhn. Als eine Bürste. Föhn, ja. Ja, weiß ich nicht.
Laubbläser in zwei.
Da gibt's doch bestimmt was von Makita. Ich hab doch jetzt so Akkus.
Schön einmal hin, das, die Pizzareste aus dem Schornstein pusten.
Ja. Nee, also genau, wenn da irgendjemand einen Trick hat, wie macht das ein richtiger Pizzabäcker, wenn der mal irgendwie Schmutz auf seinem Stein hat, wie der das wieder sauber kriegt im laufenden Betrieb, wenn das 500 Grad hat.
Ja.
Also der handelsübliche Handfeger, der hat halt so Borsten aus irgendeinem Kunststoff, das möchtest du dann nicht reinhalten.
Einmal kurz, ja.
Insofern, das müsste dann wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Rosshaar oder irgendwas sein, was nicht schmilzt, wenn es heiß wird. Ich kenne mich da nicht aus.
Aber Haare gehen halt auch bei 500 Grad in Flammen einfach auf.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also
dann hast du statt einem Besen noch einen Holzplanke. Nee,
dann ist es wahrscheinlich irgendwie dann Bambus oder Kokos oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, was vielleicht hitzebeständig, ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube, es gibt da irgendwas, aber
ja.
Das wäre halt manchmal ganz nett, dass man irgendwie da drin mal so, wenn da was angebrannt ist, auch dieses Semola-Zeug, da klebt ja immer so ein kleines Restbisschen, klebt entweder an der Unterseite der Pizza oder du hast noch ein bisschen was auf dem Schieber drauf oder so. Davon kommt auch immer ein bisschen was mit rein in den Ofen,
ja,
und auch auf den Stein, und das geht auch in Flammen auf. Und das sieht auch sehr lustig aus. Es sind dann immer so ganz kleine, wenn du so ein paar Krümelchen von dem Zeug verbrennen, dann ergibt das so, das sieht aus wie Mini-Glühwürmchen. Es gibt so mini-kleine Glühkugeln, die dann so in der Luft rumspringen und so wie so kleine Blitze. Sieht sehr lustig aus. Mhm. Und die hinterlassen dann aber auch so einen schwarzen Staub, und den hast du dann im Zweifel am Boden deiner nächsten Pizza. Ich meine, ja, das Schwarze ist der Geschmack, wissen wir schon, aber es ist irgendwann, manchmal habe ich so das Gefühl, kann ich mal einen Besen haben? Würde es manchmal gern ausfegen. Aber da das mit den Besen, die ich besitze, geht das nicht. Also wenn da jemand einen Trick kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bleib da dran. Also wir haben jetzt regelmäßig, dass wir mal so, wenn wir rechtzeitig dran denken, dass wir dann irgendwie Pizzateig machen und da auch jedes Mal irgendwie gucken, was nehmen wir diesmal für ein Rezept und was haben wir beim letzten Mal genommen, was versuchen wir diesmal anders zu machen, was war gut, was hat nicht gut geklappt, und uns da so durchoptimieren, weil irgendwann will ich natürlich an den Punkt kommen, wo ich dann Gäste einladen kann und auch einigermaßen sicher bin, dass ich die nicht am Ende mit TK-Pizza bewirten werde müssen, sondern dass es dann schon, ja, auch so klappt.
Ja, und wenn man eben so ein Ding hat, was so richtig knallheiß ist, dann schickt man ja auch in relativ hoher Frequenz die neuen, ja,
das
Pizza.
Belegen dauert dann doch, also da ist man nicht so schnell wie der Pizzabäcker an der, ja, Ecke, genau. Der kann das einfach, der, ja, kann das einfach halt
so eine
anders.
Straße bauen, so zwei Leute belegen die Pizza und du haust die halt rein und...
Kennst die Arbeitsflächengrößen in meiner Küche, da baust du keine Straße.
Die musst du draußen bauen irgendwie.
Ach so, ja, im Moment ist ja Winter.
Klappst du die Solarplatten, ja, hoch und baust deine Pizzen auf der
Solar. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja.
Ich sehe schon.
Ja, das ist, draußen machen ist natürlich durchaus eine Idee, aber ich habe da ja auch keinen großen Tisch oder so, wo man das machen könnte. Von
vielleicht
daher.
Im Garten. Ziehst den Pizza auf den Garten um.
Der ist sehr, sehr mobil. Also das, okay, wäre tatsächlich überhaupt kein Thema. Das Ding ist sehr leicht. Also das Schwere an diesem Pizzaofen, also sehr leicht ist übertrieben, aber wenn du den Stein rausnimmst, kannst du den Pizzaofen easy unter den Arm klemmen. Und dann musst du halt noch den Stein und die Gasflasche transportieren und das vor Ort wieder, den Schlauch wieder dran machen.
Wir sind ja eventuell demnächst bei euch im Garten alle.
Ja. Also die Transportnummer darüber ist auch so, das geht easy und ja, können wir theoretisch anvisieren.
Ja. Gut, jetzt habe ich Hunger. Viertel nach Mitternacht kann man nochmal eine Pizza machen.
Hab leider keinen Teig vorbereitet, tut mir leid. Musst du den Tiefkühler raiden bei euch.
Glaube ich, zu anständig getrunken, dass ich da jetzt losfahren sollte.
Bis, du kannst ihn ja kommen lassen.
ja, bis dahin, okay, könntest du uns jetzt mit einem Dad-Joke erfreuen.
Kann ich auf jeden Fall. Bleiben wir mal beim Essen. Welches Gericht schmeckt nach Metall? Ein Topf. Okay, machen wir Fleisch ins Essen. Wie nennt man eine Kuh? Also ich setze die schlechte Überleitung. Also es geht um die Kuh. Wie nennt man eine Kuh, die in einem Hollywood-Film mitspielt?
Hollywood?
Das ist ein Moofie-Star.
Okay, ja.
Okay, ich noch einen anderen. Wenn ich Zwillingstöchter hätte, ja. Wie, weißt du, wie ich die nennen würde? Die erste würde ich Kati nennen und die zweite Duplikati.
Gut, das. Okay.
Die waren richtig schlecht, ich geb's jetzt zu. Aber ja? Das ist ja, glaube ich, das Konzept dieser Kapitelmarke.
Ja, ja. Ich freue mich schon, wenn der Jan wieder welche mitbringt.
Ja, ja, der hat es ja, letzte Woche kam er sofort wieder WhatsApp-Nachrichten, nachdem ich ihn so unter den Bus geworfen habe. Aber ja, ich deute das mal so, die Nachrichten, die wir da geschrieben haben, dass er mir das nicht übel genommen hat, weil er schrieb, dass er trotzdem weiter nach Witzen Ausschau halten wird.
Super.
Also ist das ja auch durchaus gedacht.
Genau. Kommen wir zu den nächsten Witzen. Was haben wir diese Woche trainiert? Ich habe nichts trainiert. Ich war mal ganz faul irgendwie.
Warst du ganz faul? Du bist jetzt das dein 40er Ziel erreicht und bevor das neue Fahrrad nicht da ist.
Nee, eigentlich nicht, aber irgendwie bei uns alle erkältet und ich habe dann auch so ein bisschen mit so einer anstehenden Erkältung rumgemacht und habe das als Ausrede genommen, dann lieber nichts zu tun. Aber für morgen ist geplant, dass ich zumindest laufen gehe.
Ich habe tatsächlich was trainiert, also neben dem üblichen Fahrradfahren, meine Apple Watch vergibt ja immer, die geben mir immer so diese lustigen Monatsplaketten, die habe ich jetzt für April tatsächlich auch schon erreicht mit nur E-Biken, aber was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe am Wochenende bei einem ehemaligen Kollegen, Freund auf einem Umzug geholfen und am Abend hatte ich zwar in Anführungszeichen nur 13.000 Schritte, was gar nicht so viel ist. Das ist ja eher normal, sag ich mal. Aber ich hatte 49 gelaufene Stockwerke.
Ach hey.
Also ich war da Teil von so einer, die Sachen müssen in den ersten Stock und wir stellen euch das hier mal vor die Türkette. Und ich hatte halt den Treppenpart. Und wenn dann immer runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Und
ich weiß noch, so als wir aus Maxheim weggezogen sind, da haben wir so eine schöne Kette gemacht. Da hatten wir so viele Leute, dass jeder nur weitergeben musste. Das war sehr lustig. Warst du da auch dabei? Ich glaube schon, oder?
Ich war in Wiesbaden dabei, aber Maxheim weiß ich jetzt nicht mehr.
Beim Einziehen? Ja, aber da warst du in Maxheim auch dabei, oder?
Ja, kann sein. Es gibt diese lustigen Bilder, wo der Kasi irgendwie auf dem Sofa in Wiesbaden vor deinem unten auf der Straße sitzt oder so. Ich weiß nicht, ob das bei Ein- oder Auszug war.
Okay. Nee, aber beim Auszug haben wir doch machen lassen, weil meine Frau hochschwanger war.
Ah ja, nee, dann muss es beim Einzug gewesen sein. Einzug. Dann war ich dann da wohl dabei.
Ja. Und irgendwie 15 Leute standen und einfach immer weitergegeben haben. Ja, sehr schön.
Ja, nee, also das glaube ich, kann man als Training gelten lassen, die 49 Stockwerke. Ich bin dann auch, glaube ich, abends einfach stumpf auf dem Sofa eingeschlafen. Also ich
ist dir heute noch nicht passiert, oder?
Heute bin ich im Bett eingeschlafen, beim Kinder ins Bett bringen. Ja. Nee, von daher, das buche ich jetzt mal als mein Training.
Okay.
Brauchen wir noch einen Film für die kommende Woche?
Ja, so ist es.
Und ich glaube, du bist dran.
Ich glaube auch, dass ich dran bin.
Was muss ich aufmachen? Wo gehen wir hin?
Ich glaube, wir gehen zu Amazon. Ja.
Dann klicke ich mal hier. Prime Video, wo ist es hin? Keine Ahnung. Das versteckt sich gerade.
Schauen das, was ich extra jetzt ausgewählt habe, dass der Christoph nicht dabei ist, weil der Christoph nicht dabei ist, so rum.
Das ist,
Hinweise zum Inhalt, Nacktheit, Gewalt, Alkoholkonsum. Okay.
Nacktheit, Gewalt, dieselben Sachen standen übrigens auch bei Apple jetzt bei
Outcome.
Bei Outcome. Das wird bei Apple, habe ich jetzt neu gesehen, so oben links kommt dann so ein, wie so ein kleines viereckiges Kästchen und da stehen die Sachen so stichpunktartig drin, so ein Overlay, das zeigt sich da so an. Und
okay.
Da habe ich dann gedacht, so das ist ja fancy neuer UI und vielversprechend hier, so mit sexuellem Inhalt, Drogen und allem und dann guckst du den Film und denkst dir, weiß ich jetzt nicht, sexueller Inhalt. Okay, zwei Witze vielleicht so auf der auf der Tonspur, aber mehr sexueller Inhalt war da nicht. Mhm. Es gab eine Stelle, da wären beinahe Brüste ins Bild gekommen und dann hat der Kamera aber weggeschnitten. Also war alles sehr amerikanisch. Insofern diese Content Warnings sind manchmal auch weit gegriffen, möchte ich sagen. Mhm. Aber okay.
Manche Leute möchten sagen optimistisch.
Jetzt gucke ich hier und weiß immer noch nicht so genau. Gucken wir Crime 101, kann das
sein?
Yes,
das schon.
Ah, okay.
Ja.
Den habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar auf meiner
mit Chris Watchlist Hemsworth und geschrieben. Mark Ruffalo.
Ruffalo?
Ja.
Okay. Auf ein Meisterdieb, dessen akribisch geplante Juwelenraube entlang des Highway 101 in L.A. die Polizei zur Verzweiflung treiben. Doch ein einsamer Detektiv, Mark Ruffalo, ist ihm auf den Fersen.
Ja.
Okay, dann gibt es noch eine desillusionierte Versicherungsmaklerin, die von Halle Berry gespielt wird. Also es ist ja, das kann ja nur gut
Nick
werden.
Nick Nolte.
Nick Nolte auch noch?
Mhm.
Hört.
Ja, so. Ja, das schauen wir jedenfalls nächste Woche.
Ja, wunderbar.
Siehst du, 2 Stunden 25, 2 Stunden 23 sowas, minus der kurzen Pause in der Mitte. Wie ich vorher gesagt habe, sogar mehr als ich vorher gesagt
habe. Stimmt, du hattest ja noch diese Vorhersage. Weißt du das noch, wie du es ungefähr gesagt hattest?
Ich habe gesagt, naja, wenn wir Heimautomatisierung besprechen, das ist eine Stunde, Pizzaofen eine halbe Stunde, der Film eine halbe Stunde, bam, bam, 2 Stunden Sendung. Eben wenig Themen vorher aufgeschrieben gehabt. Und ja. Deswegen meine Überschlagsrechnung. Ich glaube, wir haben sogar 2.12 oder 2.13 für die Heimautomatisierung gehabt. Aber die halbe Stunde Pizza stimmte ziemlich genau.
Sehr gut.
Und der Film hier,
der also, ja. Bits und so, Timo Hetzel hat sich ja gerade irgendwie so eine Showclock gevibe-coded nochmal. Und okay. Bei der Gelegenheit habe ich gedacht, hast du eine Anzeige für ein laufendes Kapitel bei dir?
Ja.
Wo du siehst, wie das aktuelle Kapitel, wie lang das ist?
3 Minuten 45.
Und das siehst du irgendwie im Reaper?
Ja. Aber da habe ich irgendwann mal auf den Knopf gedrückt, der das umgeschaltet hat. Und jetzt ist es immer so. Der zeigt mir die komplette Project Duration und die das aktuelle Kapitel.
Ah, okay. Weil ich sehe nämlich nur die komplette Project Duration, beziehungsweise halt die Zeit, seit das Recording läuft.
Genau. Aber du machst ja auch keine Kapitelmarken rein.
Ich mache auch keine Kapitel, ja, das kommt noch dazu. Ja.
Also sonst machen wir eine rein, vielleicht zeigt das dir dann an. Also reicht, wenn du E drückst für Edit Marker.
Ich habe jetzt hier mal gerade auf ein richtiges Kapitel gedrückt, aber da tut sich nichts.
Nee, dann muss man das irgendwo die Ansicht umschalten, aber ja.
Egal, das gehört jetzt auch nicht hierher. Die Hörerinnen und Hörer da draußen wahrscheinlich, gut, da sind ja auch Podcasts dabei, aber die wissen das vielleicht eh schon.
Ja.
Gut, dann schauen wir Crime 101 auf Amazon Prime. Und die Leute, die das dieses Smart Home Kapitel geskippt haben, für euch war es jetzt eine kurze Sendung, tut es leid. Für alle anderen war es eine lange Sendung. Christoph ist, wie er es letzte Woche erwähnt hat, jobmäßig gerade nochmal so ein bisschen Land unter und wird uns die ein oder andere Sendung wahrscheinlich noch abhanden sein. Aber wir schauen mal, ob wir gegebenenfalls hier wieder mit Gaststars und so weiter auffüllen können. Das erfahrt ihr dann aber alles, wenn es soweit ist. Wir wissen es selber noch nicht. Bis dahin, danken wir fürs Zuhören. Nächste Woche gerne wieder einschalten, wenn wir über Crime 101 sprechen. Auf sneakpot.de könnt ihr die Kommentare abwerfen und wie der Stefan das vorhin schon so schön gesagt hat, wir lesen die alle und wir beantworten sie auch alle, wenn es manchmal einen Augenblick dauert. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.
Tschüss.